Ja, willkommen zu Kack und Sach. Wir sprechen heute über ein spannendes Subgenre des Actionfilms. Die Ein-Mann-Armee. Wir reden über die Rambo-Filme. Wir reden über den Vietnamkrieg. Es wird tatsächlich sehr historisch, spannend, bedrückend, erzieherisch, wertvoll. Und wir klären auf, was hat es denn eigentlich auf sich mit diesem Guerillakrieg? Geile Folge, bleibt dran. Hier sind die Kack- und Sachgeschichten. Ich bin Fred, das ist Folge 48. Viel Spaß.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Willkommen zu Kack und Sach live, nicht live, aus dem
Live on Tape.
Live on Tape aus dem Kack und Sach Studio in Barmbek, Nord Hamburg, Germany. Mit mir am Tisch Tobias.
Yeah, hallo. Ich dachte, da kommt noch was.
Weißt du, Film- und Fernsehschaffender, Gummipuppe, Reptiloid erster Güteklasse.
Korrekt.
Richard.
Hi there.
Ex-Filmkritiker,
Bam.
Fotograf,
Bam.
Nippelklemmen und Autobatterie-Fan.
Oh ja. Deswegen und mussten wir auch die Woche jetzt aussetzen, weil ich habe mich verletzt.
Ja. Wir haben eine Woche Pause gemacht. Unsere Hörer haben uns geschitstormt. Es ist uns aber alles egal. Wir haben es einfach nicht geschafft, eine Woche aufzunehmen.
Na, jetzt hört mal, da muss auch mal ein bisschen Luft drin sein, Kinders.
Ja, es muss uns ja gegönnt sein, dass wir hin und wieder mal eine Woche aussetzen.
Dass
wir
mal eine Runde arbeiten gehen.
Ich wollte gerade sagen, so einfach mal auch mal das Leben nebenbei halt noch.
Das Leben, was wir neben dem Podcast noch haben und so ein bisschen frühen können. Meine Mutter hat sich sehr gefreut, dass ich sie mal wieder angerufen habe.
Hast du?
Nein.
Mal so ich kann mir vorstellen, wie du so mit Spinnenweben schon an dir in so einer Ecke sitzt mit dem Telefon. Mama, wir machen eine Woche Pause. Ich hab's endlich geschafft, dich anzurufen.
Was soll ich sagen? Komm rum. Hunger.
Ich hab Hunger. Ja. Also wir wissen es zu schätzen, dass unsere Fans uns vermissen, aber wir haben so einen krassen Output, jede Woche eine hochqualitative Folge, hat uns vor kurzem bei Facebook auch ein Hörer gefragt, wie wir das überhaupt schaffen, dass jeder, der uns dafür verurteilt, uns mal gepflegt dafür die Popohaare zupfen kann. Und heute sprechen wir über ein spannendes Thema, nämlich Rambo.
Bam, bam, bam. Hat Rambo eine Titelmelodie raushauen? Zu Beginn?
Gleich. Oh. Wir haben noch zwei Sachen zu teasen, bevor wir ins Thema kommen. Zwei Sachen, die ich gerne vorher teasen würde.
Nein, teast du die vorher jetzt?
Ja, und zwar werden wir in der übernächsten Folge Folge 50 haben. Ein großes Jubiläum steht uns bevor.
Prost, Herr. Auf jeden Fall.
Ja, erstmal Bierchen aufmachen.
Ja, auf die 50. Folge?
Ja, ich stoße nicht auf die 50. Ich stoße jetzt auf die Ankündigung auf die 50. Folge an. Ist euch ja aufgefallen, wenn wir die veröffentlichen, ist das, glaube ich, tatsächlich so ungefähr in dem Dreh von dem von unserem Geburtstag, von ein Jahr Kack- und Sachgeschichten.
Ja, stimmt.
Ja? Ein Jahr Kack- und Sachgeschichten, liebe Leute. Seit einem Jahr hört ihr euch das an.
Ich erinnere mich, es war ein milder Sonntagmorgen.
Oh ja.
Fred und ich hatten nichts zu tun.
Es war kein Sonntag, es war unter der Woche.
Nach Feierabend, du Pflaume.
Und das war eine Testfolge, ne?
Also wir feiern Einjähriges und die 50. Folge und wir haben uns da was Besonderes überlegt. Für uns und für unsere Hörer. Die 50. Folge wird kein dediziertes Thema haben, so wie wir das immer haben, sondern wir sind offen für alles. Für Hörerfragen jeder Art. Ihr habt jetzt noch 2-3 Wochen Zeit, um zu sammeln. Schickt sie uns über Facebook, über Twitter, über E-Mail. Fragt uns alles, ihr wollt.
Dürft uns alles fragen. Gibt keine Tabus. Wenn ihr irgendwas wissen wollt,
über die Frage Beruf, zu krass,
über diesen Podcast, wir sind halt einfach weg. Wie wir das hier aufziehen, was auch immer, wie wir antworten, ist uns überlassen. Aber fragt, was ihr wollt.
Es ist scheißegal. Hauptsache interessant. Zu uns privat, zum Podcast selbst, zu einzelnen Folgen, zu was auch immer.
Ja.
Ja?
Genau.
Mir ist es persönlich tatsächlich am liebsten, wenn ihr uns schreibt, dass ihr das über unser Kontaktformular macht, über unsere Website kackundsachgeschichten.de, einfach weil ich das dann schön als E-Mail kriege und schön archivieren kann. Aber ihr könnt uns auch über Facebook anschreiben, ihr könnt uns antwittern oder ihr schickt uns Rauchzeichen. Das ist uns echt Latte.
Gerne auch was Kontroverses, wir diskutieren ja so gerne.
Oder einen Brief
noch abstruser
als Rauchzeichen. Oh, ein Brief wäre wär der Oberkracher.
Das wäre echt der Wahnsinn.
Wirklich, wenn wir wirklich einen Brief kriegen würden.
Also das wäre unsere Adresse preisgeben, oder?
Würdest du erstmal unsere Adresse rausfinden?
Wo die kann man rausfinden?
Die kann man rausfinden, aber wir verraten nicht wie. Das ist gar nicht so schwer, wie man denkt. Und eine zweite Sache.
Online ist sogar meine Handynummer auch zu finden, aber ich sag nicht wo.
Und eine zweite Sache noch, wir waren mal wieder im Fernsehen und zwar waren wir bei unserem Freund Harry Potter-Experten und YouTube-Legende Mr. YOLO.
Nein, YOLO.
YOLO, Mister ausgeschrieben.
Und es ist ein schwules J.
Und YOLO nicht mit Y, sondern mit J. Bei dem waren wir in seiner Show kreativ, aber falsch zu Gast. Ist super lustig. Angucken. Bei uns auf Facebook haben wir das verlinkt. Oder ihr sucht es einfach. Ja, Freunde. Schön, dass ihr da seid. Wir sprechen heute über Rambo. Und da muss ich gleich mal sagen, dass ich das Thema voll scheiße finde. Ich finde Rambo nämlich voll albern.
Echt?
Ich bin überhaupt kein Rambo-Fan. Ich bin heute auf der Seite von, glaube ich, vielen Hörern, die mit Rambo nicht viel anfangen können. Deswegen will ich gleich schon mal sagen, schaltet nicht ab.
Wir werden das Bitte bleibt dran,
wir wollen eine Woche nicht. Die Leute hören sowieso zu, auch wenn alle, die sagen, Rambo interessiert mich nicht, bleibt trotzdem dran. Wir sprechen gar nicht so detailliert über die Filme und deren Handlung, sondern wir sprechen so ein bisschen allgemein. Über
das alles drumherum.
Ich glaube, man kann die Handlung der vier Filme auch in drei Sätzen abarbeiten.
Ja. Genau.
Außer vielleicht vom ersten.
Du kannst es in zwei Worten abarbeiten. John Rambo.
Wir sprechen
über den im Duden, da steht's.
Wir sprechen über den Mythos Rambo, wir sprechen über die Figur an sich. Wir werden auch ein bisschen einen geschichtlichen Abriss machen über den Vietnamkrieg, der ja super wichtig ist. Einen geschichtlichen Abschiss über den Vietnamkrieg, der ja super wichtig ist.
Über das Genre an sich.
Über das Genre.
Würde ich gerne was erzählen.
Sich, sehr gerne, also das Genre Actionfilm. Und ja, lassen wir uns einfach treiben. Also ihr werdet nach der Folge heute mitreden können beim Thema Rambo.
Genau. Wir entfernen einen so ein paar schlechte Wissenslücken, sagen wir es mal so. Heute selber bei der Recherche, also bei der Endrecherche auch wieder festgestellt, bei so ein paar Sachen, wo ich immer dachte, das bedeutet das und das, und dann beim Lesen festgestellt, ach, das ist eigentlich hat einen ganz anderen Bezug eigentlich. Komme ich gleich.
Ist dir klar, dass du gerade nichts gesagt hast?
Nee, überhaupt nicht. Ist mir schon klar, aber es wird nachher wird's klarer.
So, also Meister. Ich bin ein Fan von Rambo. Also von dem ersten. Der zweite, ich fand den sehr unterhaltsam und der Rest war Schrott.
Dann darfst du, Tobi, gerne die ganz kurze Zusammenfassung machen, ohne jetzt auf die Handlung der einzelnen Filme einzugehen. Das Alien kommt auf die Erde. Was ist Rambo?
Können wir mal ein bisschen Licht anmachen?
Rambo stört euch das ja nicht, aber ich find's hier mega dunkel gerade. Rambo ist eine US-amerikanische Filmreihe, umfasst vier Teile, deren Mittelpunkt der Vietnam-Veteran John Rambo steht, der versucht nach dem Krieg mit der neuen Welt, nenne ich es mal, also der Nachkriegswelt in Amerika klarzukommen und das in den meisten Fällen mit grober Waffengewalt. Ja. Also im ersten Teil geht es hauptsächlich darum, dass er irgendwie auf die Zivilisten losgelassen wird, wenn man so will. Ist auch. Diskutieren wir nachher nochmal drüber, weniger ein Actionfilm als mehr so ein Drama.
Stimme ich nicht zu.
Wie gesagt, diskutieren wir gleich mal drüber, weil ich habe nämlich Gründe, warum. Mhm. Aber sowohl dafür als auch dagegen. Und ab dem zweiten Teil sind es ganz stumpfe, stupide Actionfilme, wo er irgendwelche Aufträge von seinem alten Colonel annimmt, sich durch verschiedene politisch fragwürdige Weltgeschehen ballert.
Ja, genau.
Und dabei irgendwie besonders cool aussieht.
Ja, ist so ein bisschen einfach die Rambo ist so zusammengefasst die One-Man-Army, das Sinnbild der One-Man-Army.
Es ist auch der Begründer der One-Man-Army im Film, aber dazu später mehr.
Ja. Ich hätte dem Alien jetzt ganz einfach gesagt, Rambo, das ist eine fiktive Figur, das ist Sylvester Stallone, mega muskulös, kommt gerade frisch aus dem Solarium, ist oben ohne nackt und ballert in vier Filmen. Eigentlich nur in drei.
Ich wollte gerade sagen,
wenn wir noch drauf zu sprechen kommen. Und ballert in vier Filmen alles zunichte, was nicht bei drei auf den Bäumen ist.
Weil der erste Film hat ja im Vergleich zu den anderen dreien, hat er sogar noch eine Handlung. Eine gute Handlung sogar, wie ich finde.
Lass mal kurz aufzählen, die vier Filme. Da haben wir Rambo First Blood, der allererste.
genau.
First Blood.
Der glaube ich, der ursprünglich sogar, glaube ich, nur First Blood hieß.
Ja, ja, genau.
Wo es auch einen Roman dazu gibt, den Richard extra noch mal gelesen hat, worauf wir auch noch eingehen werden. Dann gibt es
Der heißt auch wirklich so Rambo First Blood.
Okay. Und der Film hieß ursprünglich First Blood, ja.
Genau, genau. Ja. Dann gibt es Rambo 2, der Auftrag.
Genau. Heißt im Original ganz stupide First Blood 2.
Okay. Da ballert er sich durch Vietnam.
Genau.
Dann gibt es den dritten Film. Wie war der Rambo 3? Wie war der Untertitel?
Der Auftrag? Hieß der nicht einfach nur Rambo 3?
Ja, stimmt.
Nein, der hat auch irgendeinen super beschissenen
Untertitel. Der war auch super beschissen, der Film.
Warte.
Rambo 3?
Kann man den nicht einfach überspringen? Der war total
scheiße. Rambo 3 habe ich persönlich, muss ich auch sagen, bis dato auch nicht gesehen.
Da ballert er sich halt durch den Irak, ist es, glaube ich.
Oder Afghanistan. Da ballert er sich durch Afghanistan. Und dann gibt es noch einen
John Rambo.
Vierten John Rambo, der ist relativ frisch, der ist von 2008.
Da ist er in Birma.
Da ballert er sich durch Birma. Was auch immer Birma ist, fragt sich der normale Kinozuschauer.
Das sind dann irgendwelche amerikanischen Krisenherde, wo sie John Rambo hinschicken.
Also naja, Vietnam, Birma,
Afghanistan, Birma.
Birma war doch tibetanisches Gebiet. Da war doch 2007 auch, dass das Stallone so mega in die Kritik geraten, weil sie da gedreht haben halt.
Birma, ist das nicht in Afrika?
Nein.
Da ist aber Dschungel.
Was du meinst, ist Burma, glaube ich.
Ja, aber John Rambo spielt doch im Dschungel. Mm-mm. Klar.
Na, da ist er im asiatischen
Dschungel. Also eher nicht so Dschungel, aber so Wald und Sumpf.
Ja,
und so
Tibet ist nicht nur hohe Berge und das Dach der Welt. Da gibt's auch so im Süden.
Mit Sumpf? Dann ist doch mitten im Himalaya.
Leute, ich finde Birma nicht. Birma gibt's nicht.
Myanmar, da hast du es doch.
Myanmar, Leute, nicht Birma, Myanmar. Euer geografisches Wissen ist mal wieder katastrophal. Myanmar, das ist bei Thailand.
Birma, also, gib mal Burma
krass, ein.
Ja.
Okay.
Wenn man von dem ganz neuen John Rambo von 2008 absieht, ist Rambo ein absolutes Phänomen der 80er. Die ersten drei Filme kamen 82, 85, 88.
Entschuldigung. Ich schmeiß dein Mikro um.
Nur ganz kurz mein Mikro ausgenockt.
Richie, ich darf dich ja nicht mehr Richard nennen. Strichard Rambo
schon sein. Darf ihn nicht mehr Richie nennen, du Affe.
Deine Mama. Rambo ist eine fucking Ikone der 80er.
Ja, auf jeden Fall. Ist auch verhonepiepelt worden bis zum Erbrechen, allein in solchen schönen Filmen wie Hot Shots. Mhm.
Charlie Sheen nimmt perfekt in Hot Shots 2, Rambo 2 auf die Schippe.
Oh ja.
In wahnsinnig tollen Einstellungen, wie ich finde.
Oh ja.
Diese Nummer, John Rambo, so heißt ja die Figur, steht in Teil 2 auf einem sinkenden Boot und ballert mit einem riesen Maschinengewehr so einen ganzen Trupp Vietcong nieder. Und das macht Charlie Sheen auch. Allerdings versinkt er irgendwann in Patronenhülsen. Und das Erklingen so im Hintergrund, wenn er Leute trifft, irgendwelche Gaming-Geräusche, so bling, 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 immer wenn er jemanden trifft. Und dann springen die so choreografiert vom Schiff runter, wenn sie sterben.
Ich finde das mega geil, auch wenn sie irgendwie auf ihn schießen und er keine Munition mehr hat, er einfach eine Handvoll Munition einfach auf die Gegner wirft und die einfach alle umfallen.
Ja, oder mit einem Huhn schießt. So. Ja.
Sag mega mal, geil. Wisst ihr, was ein Gattungsname ist?
Nein.
Stichwort Tempo oder Tesa.
Ach so, ja.
Ach also so,
ein Pars pro Toto, wenn man einen einzelnen Part nimmt, um das Gesamte zu beschreiben.
Haribo, jetzt zum Beispiel auch. Harald Riemer Bonbons. Haribo.
Ja, aber Haribo, du sagst also zu so Weingummi-Gedöns halt. Ne?
Ich zitiere mal ganz kurz Wikipedia. Gattungsname entsteht, wenn ein patentrechtlich und markenrechtlich geschütztes Produkt ohne Konkurrenz in den Markt eingeführt wird.
Oh, okay, dann nicht.
Somit marktbeherrschend wird und in der Folge die Konsumenten später erhältliche gleichartige Konkurrenzprodukte mit demselben Namen benennen. Also zum Beispiel Tempo-Taschentücher.
Zu einem Taschentuch. So, wie ein Jacuzzi, Whirlpool, nicht jeder Whirlpool ein Jacuzzi ist.
Genau.
Und solche Sachen, weil Jacuzzi ist ein Markenname.
Oder Uhu zum Beispiel. Zu Kleber sagt man ganz oft einfach allgemein Uhu, obwohl Uhu ein markenrechtlich geschützter Name ist. Oder Selters. Oder Walkman zum
Nutella.
Beispiel.
Nutella. Ist ja der größte Klassiker, ist ja Nutella, finde ich.
Ja. Ich finde immer Ceva, finde ich immer ganz schön.
Wenn die Leute Ceva,
immer
sagen,
gib mir mal das Ceva, so, das ist Küchenpapier.
Oder Oropax. Und genauso ist Rambo auch. Rambo ist das Oropax oder das Nutella der Filmfiguren, weil also die Figur heißt John mit Vorname, Nachname Rambo. Aber das Wort Rambo ist mittlerweile für eine Bezeichnung, für eine ganze. Für ein ganzes Genre, für eine typische Genrefigur
geworden. Es ist vor allem, steht's im Duden.
Es steht im Duden für einen muskulösen, brutalen Mann.
Genau. Ja. Ja. Weißt du, wo der Name Rambo herkommt?
Ja, voll geil.
Ja. Der Schreiber, der, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, ich hab's ja vorhin noch gelesen. Wie hieß er denn?
Ist ja egal. Ist völlig egal.
Ja, ist egal, kommen wir nachher noch. Ach, David Morrell, genau, der sich ja Rambo ausgedacht hat. Rambo heißt eine Apfelsorte.
Ja, und seine Katze oder so? Irgendwie sowas, nee. So eine Kombination daraus.
Nee, der hat, ich hab ein Interview mit ihm noch gelesen, wo er darauf angesprochen wurde, der Rambo-Apfel. Von dem Schweden Peter Gunnarsson Rambo im 17. Jahrhundert etabliert. Und der hat tatsächlich während er geschrieben hat und überlegt hat, wie seine Figur, seine Hauptfigur heißen könnte, hat ihm seine Frau einen Apfel gegeben, hat da reingebissen und hat dann gefragt, der war ganz stupide so, ja, der ist lecker, wie heißt denn der? Und sie meinte zu ihm, ja, Rambo. So Apfelsorte Rambo. Mhm. Und er meinte dann immer, er hat in diesem Wort sofort die Maskulinität und die Stärke des Namens selber erkannt und hat es dann halt für seine Figur genommen. Und ich sag, sorry, I'm calling bullshit on this, aber
ja, wo man auch immer seine Kreativität herbekommt. Da hatten wir Glück,
dass es kein anderer Apfel war, sonst würde der vielleicht heute Granny Smith heißen.
Auf der Audiospur.
Granny Smith, der Auftrag, stricken bis zum Tod.
Oder Pink Lady. John Pink Lady. also der hat in der Audiospur der DVD-Veröffentlichung, der US-DVD-Veröffentlichung, also mit Audiokommentar vom Dings, vom Autor, hat er gesagt, also A, die Apfelsorte und B, also so eine Kombination in seinem Kopf gewesen, laut diesem Ding, dass es eine Verarschung oder eine Hommage ist an den Autor Arthur oder Arthur Rambaud,
französischer Dichter. Ach so, der Scheiß, ja, weil es gleich klingt.
Weil es so ein rebellischer Ruf, also der hat irgendwann mal gesagt, dass es eine Kombination daraus ist.
Ja, das hatte ich auch noch gelesen, das fand ich aber irgendwie bescheuert.
Nein, egal. Ja,
ich finde es mit dem Apfel auch cooler.
Mit dem Apfel ist super geil, ne? Ja. Ist im Prinzip so, ja, John Apfel.
John Bosco.
Das muss doch total geil sein. Schau mal, du bist irgendwie so ein Pumper, ne? Was ist denn für eine Apfelsorte? Ja, für Männer. Rambo.
Ganz kurz,
du musstest,
ob die Apfelsorte mittlerweile umbenannt wurde?
Ich weiß es nicht. Aber es steht ja auch, weißt du, ne? Hier. Es steht auf M wie Mini. Du musst das auf W stellen wie Wambo. Vielleicht John Wambo.
Rambo 3 steht. Wir werden auf die Filme einzeln gleich eingehen, aber wirklich nur sehr kurz, Leute. Rambo 3 steht im Guinness-Buch der Rekorde als brutalster Film aller Zeiten mit 221 Gewalttaten und 108 Toten.
Immer noch? Witzigerweise, der John Woo-Film Hard Boiled ist auch so ein Actionfilm, auch so aus der Zeit, ich glaube ein bisschen später aber, so Ende 80er, Anfang 90er gefühlt, ist der Rekordhalter in geschnitten sein im Free-TV. Der ist ähnlich brutal, hat aber weniger einzelne Gewalttaten, aber dafür mehr am Stück. Und in dem Film werden irgendwie im Free-TV, ich glaube, 13 Minuten oder so rausgeschnitten. Der komplette Showdown, der Film ergibt keinen Sinn im Free-TV, ist total geil. So, der Showdown beginnt, Schnitt, Ende des Showdowns, alle sind verletzt, alle bluten.
Und dann geht's einfach weiter.
So ein bisschen wie die geschnittene Version, wie die geschnittene Free-TV-Version von dem ersten Kill Bill.
Ja, genau, ja.
Es geht so, es geht los, plötzlich zwei, drei Schnitte und plötzlich ist das ganze Ding vorbei, wenn sie gegen die 88 kämpft.
Ja. Also wenn die Leute Rambo hören, ich möchte schon mal langsam überleiten auf den ersten Film. Wenn die Leute Rambo hören, dann denken sie, wie schon gesagt, an den Typen, der oben ohne mit einer M16 Masse und natürlich hier Bandana-Stirnband massenweise Leute abballert.
Ich denke immer an unglaublich lange Fukuhilas.
Und einfach eine geile Frisur hat.
Ja. Diesen lockigen Fukuhila.
Diese dicken, leicht lockigen, schwarzen Sylvester Stallone
Italo-Haare.
Die so perfekt am Nacken einfach nur so enden. Ja, und wenn er schwitzt, sich so schön hochkringeln. Ey.
Ja, Hammer,
übrigens ist Rambo in der Story ja halb Indianer, halb Deutscher.
Echt?
Also so ziemlich, das wird im zweiten gesagt.
Echt?
Indianisch-deutsche Abstammung, also das so ziemlich Böseste, was es in einem US-Film geben kann. Indianer und Deutscher.
Ja, das ist wahrscheinlich auch noch halb Inuit oder so.
Und also jeder, wenn er Rambo hört, denkt an diesen Typen, wie er sich mit einer M16 durch Horden von Vietnamesen, Afghanen oder anderen US-Feinden durchballert.
Geil.
Dabei ist der allererste Film ja eigentlich ganz anders.
Mhm.
Ja.
Der ist relativ ruhig.
Der fängt sehr, sehr ruhig sogar an.
In dem ganzen Film, also wenn man im dritten jetzt sieht, hier 200 noch was Gewalttaten und ja, keine Ahnung, wie viele Tote, der hat ja einen riesen Bodycount, genau wie der zweite.
Bodycount.
Also, ne?
Bodycount, ja, wenn man von einem Bodycount spricht, ist immer, wie viele Leute im Film im Prinzip von einer Person, von einer Figur oder generell getötet werden.
Genau. Und bei Rambo 1, bei First Blood, ist es genau einer. Mhm. Und das ist ein Unfall.
Genau, ja. Da wird man ja eigentlich tötet. Ja, im ersten Film tötet er ja eigentlich so gut wie gar nicht.
Nee, also der Typ, der stirbt, der wird ja von Rumble, ich glaube, das ist das mit dem Stein, ja? Da wirft er, also ja, ja, genau. Auf jeden Fall, der wirft einen Stein, na, der und fällt jemand aus dem Helikopter.
Der rutscht aus und fällt aus dem Helikopter und dann, genau. Obwohl er eigentlich gar nichts dafür kann, weil der ihn sogar gejagt hat und seine eigene Blödheit, das war, sich nicht in den Helikopter auch noch irgendwie anzuschnallen, dass wenn er rausfällt, eben nichts passiert, dieser Bulle da.
Das wurde ihm doch noch gesagt.
Genau, und dass er dann sich sogar auch noch stellen möchte und dafür entschuldigt, dass das jetzt passiert ist, weil eigentlich hat er ja keinen Grund dazu.
Das ist ja so im Film der Punkt of no, oder Point of No Return, wie man so sagt, so schön sagt in der Drehbuchtheorie. Der Punkt, wo John Rambo sich stellen will und alle und die Leute das Feuer eröffnen. Und
jetzt lass doch mal, bevor ihr schon ganz tief einsteigt, erst noch mal grundsätzlich, weil ich glaube nicht, dass den jeder Hörer gesehen hat.
Also der erste John Rambo fängt auf jeden Fall an. Du hast halt die Figur John Rambo. Er ist offensichtlich, kommt ja gerade als Veteran aus dem Vietnamkrieg zurück. Hat doch diese typische, diesen Armee-Seesack auf dem Rücken und diese grüne Klamotte. Ist wahrscheinlich schon eine Zeit lang wieder in der Heimat, weil sieht sehr gepflegt aus und eigentlich sehr sozialisiert schon wieder. Und
der der hat schon eine filzige Matte auf dem Kopf, aber ja.
Aber das war damals in.
Er ist halt so ein Rumtreiber.
Der will ja eigentlich nur einen alten Kameraden besuchen und stellt dann, als er ihn dann die Stadt erreicht, die fiktive Stadt Hope.
Er ist vor Hope.
Vor Hope, ja. Als er die dann erreicht, wo sein Kamerad da leben soll, stellt er ja dann fest, dass der aufgrund von Einwirkungen von Agent Orange höchstwahrscheinlich an Krebs ganz böse verreckt ist. Und will eigentlich nur weiterziehen und wird dann dort von der Polizei halt aus der Stadt rausgefahren, von dem Sheriff, weil der ihn halt festnehmen möchte wegen Rumtreiberei, weil das verboten ist dort. Gibt's in den USA tatsächlich. Wird dann von der Stadtgrenze.
Ganz kurz: Agent Orange war ein Entlaubungsmittel, das im Vietnamkrieg verwendet wurde. Napalm ist was anderes.
Nee, aber Agent Orange wurde dann auch für Napalm genutzt, teilweise.
Wodurch viele Soldaten Krebs bekommen haben. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
Alles okay. Wird dann von dem Sheriff aufgegabelt, der nimmt ihn mit, hält ihn halt für einen Rumtreiber, fährt ihn vor die Stadtgrenze, lädt ihn dort wieder aus, sagt ihm im Prinzip, okay, gut Holz, dann mach wieder gut, fährt zurück. Ja. Und Rambo ist aber so trotzig, dass er auf dem Hacken kehrt macht und wieder in die Stadt reinfährt. Der Sheriff bekommt das mit und nimmt ihn halt fest. So. Und dann geht die Scheiße eigentlich dann erst richtig los, weil er permanent Flashbacks aus seiner Vietnamzeit hat und eigentlich dann voll das Opfer eigentlich, nur von total willkürlichen Handlungen wird.
Also das Problem ist, die Polizisten misshandeln ihn. Ja. Also nicht sexuell, sondern physisch,
körperlich. Die Polizisten sehen ihn als Penner, als Rumtreiber, als widerliches Insekt, das sie nicht in ihrer Stadt haben wollen.
Was man dazu sagen muss, das sind Kleinstadt-Cops. Das heißt, bei denen passiert nicht viel. Deswegen nehmen die den halt auch extrem hart dann auch plötzlich ran.
Ja, das ist aber keine Entschuldigung.
Also natürlich nicht, aber sie.
Das sind halt, die misshandeln den wirklich hart, ja? Also mit Schlauch abspritzen, schlagen, bla bla bla. Und das löst in John Rambo halt eben diese Vietnam-Flashbacks. Das ist ein Begriff, Vietnam-Flashback, das hatten sie ja alle, posttraumatische Belastungsdings, ne? Kennen wir ja schon.
Tu mir nicht so viel Nuscheln. Nicht so viel Nuscheln.
Posttraumatische Belastungsstörung, das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt. Ich habe das jetzt mit Absicht weggenuschelt, weil wir da ständig drüber sprechen. Wo wollte ich darauf hinaus? Ihr müsst aufhören, mich zu unterbrechen.
Der rastet voll aus.
Der rastet ja eben nicht aus, sondern der wird sauer, kriegt Panik
und haut ab. Als sie ihm die Haare schneiden wollen.
Genau, dann haut er halt eben ab.
Weil sie auch noch, das ist auch so geil, sie wollen ihm die Haare schneiden mit einer Rasierklinge. Gehen sie halt an sein Gesicht ran und da siehst du halt ein Flashback, wo er mit einer Machete halt quer über die Brust einmal geschnitten wird.
Genau. Dann haut er halt eben ab in den Wald, die Leute jagen ihn, dann kommt es eben zu dem Unfall, den wir gerade beschrieben haben. Er will sich stellen, aber diese trotzigen Arschloch- Amis schießen halt auf ihn, statt seine Kapitulation zu akzeptieren. Und er versteckt sich im Prinzip daraufhin. So guerillamäßig wehrt er sich gegen die Leute. Dann wird Homeland Security eingeschaltet. Immer mehr Cops kommen an. Alle wollen ihn umbringen. Obwohl er nichts gemacht hat im Prinzip, außer wieder zurückzugehen. Das war das Einzige, was er gemacht hat. Er wollte was essen, glaube ich. Irgendwie sowas hat er gesagt.
Er ist völlig unschuldig,
muss man dazu sagen.
Er ist vollkommen unschuldig. Ja.
Vollkommen unschuldig. Bis es dann zu einem Punkt kommt, wo er sich in der Höhle versteckt, die Höhle mit einem Raketenwerfer gesprengt wird, auch total bescheuert, ja? Also auf einen, jetzt nehmen wir mal an, es wäre ein Penner und im Prinzip ist er das wahrscheinlich auch, also zumindest in der Filmversion, weil die unterscheidet sich stark vom Buch. Kann ja sein, dass er obdachlos ist, weiß man nicht, waren ja viele Veteranen.
Nee, weiß man wirklich nicht.
So, jetzt sind wir mal so in der realen Situation, da kommt ein Penner in die Stadt, der soll nicht in die Stadt, er kommt zurück und dann schießt man mit einem Raketenwerfer auf seinen Versteck.
Ja, Moment, also mit dem Raketenwerfer kommen die ja erst, als allen klar ist, wow, der Typ ist ein Kriegsheld.
Ändert da ja nichts dran.
Er ist ein Kriegsheld,
wenn man das so nennen darf. Er ist ja kein Kriegsheld, er ist ja
Er war ein Elite-Soldat.
Was ist er denn? Er ist ein extrem ausgebildeter Veteran.
Er ist, ne? Das, ja, doch. Ja,
er wird als Kriegsheld bezeichnet.
Also, ich finde das Wort Kriegsheld natürlich blöd, aber er ist das, was man gemeinhin als Kriegsheld nennt, denn er hat mehrere Tapferkeitsmedaillen, ja, und er ist ein super krasser, ausgebildeter, mega fähiger Einzelkämpfer. Ja. Ja. Und das merken die im Laufe des Films auch und haben deswegen alle immer mehr Angst vor ihm.
Mhm. Ja. Um Rambo 3 zu zitieren, um Rambo 1 zu zitieren, dieser Polizist, der Sheriff da in einem Dorf, sagt, möchte wissen, was sich Gott gedacht hat, als er diesen Mann, als er einen Mann wie Rambo schuf. Und der alte Colonel von ihm sagt, Gott hat Rambo nicht erschaffen, ich habe Rambo erschaffen.
Hammer.
Oder auch sehr geil, auch der alte Sack da in Rambo 1. Sie haben mich nicht verstanden. Ich soll nicht Rambo vor Ihnen schützen, ich soll Sie vor Rambo schützen.
Ja. Ehrlich. Tatsächlich.
Genau, und dann sprengen die diese Höhle in die Luft. Und das ist der Punkt, als er sich dann da endlich rausgekämpft hat, alle halten ihn für tot, ist der Punkt, wo er beschließt, stumm, weil er redet praktisch gar nicht in diesem Film, sich mehr oder weniger zu rächen, beziehungsweise das nicht auf sich sitzen zu lassen. Sprengt dann so eine Tankstelle in die Luft, klaut ein Auto und setzt halt diesen Sheriff fest.
Genau.
Er verletzt ihn auch, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was er macht.
Mit den Beinen. Er schießt ihm von unten, der Sheriff ist auf dem Dach. Und Rambo bricht, also der Sheriff ist in der Polizeistation, mhm, auf dem Dach und hält im Prinzip nach ihm aus. Schon Rambo ausgebildet und super geil im Guerilla und Nahkampf, mhm, wie er halt immer einfach ist, stürmt halt diese Polizeistation mega sneaky und schießt halt von unten durch die Decke, schießt dem Sheriff in Fuß im Prinzip ein paar Mal irgendwie oder verwundet ihn auf jeden Fall und der bricht auch noch durch die Decke dann durch und knallt dann dahin und Rambo, genau, will im Prinzip, ja, zu ihm hin und ihm eigentlich den Gnadenstoß versetzen. Und dann kommt der Colonel halt.
Dann kommt sein halt alter Colonel zu ihm und,
ja, genau, und kommt Rambo hat voll den Mental Breakdown.
Und sein alter Colonel redet ihm dann gut zu. Und die letzte Szene ist dann, wie er sich stellt, den Polizisten, und verhaftet wird und abgeführt wird.
Im Hollywood-Ende. Es wurde ja auch ein zweites Ende gedreht, wo er sich erschießt.
Ja, es gibt drei Enden im Endeffekt.
Ja. Wow. Rambo war eigentlich dafür vorgesehen, dass er eigentlich im ersten Film stirbt. Das Ende haben sie auch gefilmt. Das findest du auch überall bei YouTube und auf DVD. Ist die ultimative gecuttete Szene.
Muss ich mir angucken.
Nämlich bei dem Gespräch, wenn er mit dem Colonel redet, wenn er diesen Mental Breakdown, nämlich kurz bevor er den im Film hat, nimmt er nämlich von dem Colonel die Knarre und erschießt sich damit selber. Ja. Und da haben die Produzenten aber gesagt, bei den Test-Screenings kam das nicht gut an, weil das Publikum meinte, wir sind traurig. Ich denke, das wäre ein hammergeiles Ende gewesen. Aber dadurch lebte halt, Rambo ist im Knast gelandet und die konnten ihn halt wieder aufwärmen für Teil 2, 3 und 4.
Und ich weiß gar nicht, ob es in einem Buch ist oder ob es geplant war, aber es gab noch eine Situation, wo der Colonel Troutman, also sein alter Boss da, ihn erschießt, also John Rambo erschießt.
Mehr macht er im Buch. Richtig und hart.
Das war das, was von erzählen. Also echt?
Hm?
Also, du hast es ja gelesen, ne?
Ich hab nur gelesen, dass das so ist.
Mach den mal, soll ich sagen?
Ja, mach mal.
Er schießt ihm halt von hinten den halben Schädel mit einer Shotgun weg.
Was ein Wichser.
Ja. Naja, gut. Und dazu muss man auch sagen, dass John Rambo im Buch deutlich krasser ist als im Film. Diese ganze Nummer, dass er ein traumatisierter Vietnam-Veteran ist, also wirklich so ein, also Gemüse im Kopf, ja? Mhm. Also wirklich total traumatisiert, die kam von Sylvester Stallone. Das war sein Ding, das war seine Drehbuchänderung an dem Film. Der hat gesagt, ich möchte keine eiskalte Killermaschine sein wie im Buch, mhm, sondern ein armer, traumatisierter Mann, wir wollen da ein bisschen Kritik reinbringen.
Das war auch seine Bedingung, dass er das nimmt, weil, genau, der Film, Moment, Trivia-Fakten, ich hab's mir aufgeschrieben, der Film hatte unter anderem halt angefragt Clint Eastwood, Al Pacino, Robert De Niro, John Travolta, Nick Nolte, Dustin Hoffman, also die Schauspielergrößen, wow, in der Zeit halt schon, die haben alle abgelehnt und Stallone wollten eigentlich auch nicht machen, weil er gesagt hat, nee, der Film ist schon durch zu viele Hände gegangen. Da haben sie ihm dann 3,5 Millionen für seine Rolle geboten und dass er das Drehbuch umschreiben darf. Und dann hat er zugesagt.
Genau, ja. Sylvester Stallone steht als Drehbuchautor mit drin,
ja,
in den, mhm, Credits.
Und da war im Nachhinein war der Regisseur ihm sehr dankbar dafür.
Ja.
Weil die Geschichte, die Stallone dann daraus gemacht hat, für einen Regisseur auch deutlich dankbarer ist. Ne? Du kannst dir was viel Cooleres daraus machen, wenn du einen dreidimensionalen Charakter hast.
Ja, das ist auch einfach so, wenn du das. Ich habe, wie gesagt, das Buch gelesen. Und das Buch ist eigentlich ganz geil. Das Problem ist einfach nur, auch als Film adaptiert hätte das so nicht funktioniert.
Mhm.
Überhaupt nicht, weil da wäre Rambo wirklich, da hättest du Schauspieler XY für nehmen können, weil Rambo wirklich eine, teilweise, nachdem dieser Triggerpunkt halt bei ihm kommt, wenn er dann diese Vietnam-Flashbacks hat und dann vollkommen durchdreht einfach nur, ab da, in dem Punkt in dem Buch, ist er vollkommen unzurechnungsfähig einfach nur, ist überhaupt gar keine Person mehr eigentlich. Der ist so wie der Predator im Wald irgendwie.
Mhm. Klingt doch nach einem coolen Actionfilm.
Ja, aber dafür brauchst du dafür brauchst du halt nicht irgendwie einen Sylvester Stallone, der zu dem Zeitpunkt halt irgendwie gerade in den Drehvorbereitungen zu Rocky 4 halt irgendwie stand, der ein Megastar zu dem Zeitpunkt war, den brauchst du dann nicht und machst im Prinzip aus einem sympathischen Charakter oder der sich als sympathischer Schauspieler etabliert hat, machst du den plötzlich zu einem total
Monster.
Zu einem totalen Monster, was auf was eigentlich seinen Emotionen vollkommen erlegen ist, einfach nur.
Ja. Zumindest, vor allem passt das ja auch, was man heute so schön nennt, Zeitgeist, passt das ja überhaupt nicht rein, ne? Also so eine, ich sag mal, nur funktionierende Killermaschine, die ja später auch kam. Also John Rambo, die Figur John Rambo hat das ja, diese Idee der Ein-Mann-Armee ja ausgelöst, diesen Hype um diese Ein-Mann-Armee-Filme. Und wenn der erste Ein-Mann-Armee-Film so einer gewesen wäre, wie zum Beispiel, ich glaube, der kurz darauf, ich glaube, 84 folgende Phantom Commando mit von und durch Arnold Schwarzenegger ist.
Phantom Commando?
Der kam kurz
danach. Einfach nur Commando, ne?
Ja, auf Deutsch heißt er Phantom Commando, auf Englisch heißt er nur Commando.
Welcher war denn das? Ach, Universal Soldier, der war mit Dolph Lundgren.
Der war
mit Dolph
Lundgren, ja.
Mega geil.
Das hätte niemals funktioniert. Weil die Idee, darf ich jetzt schon so Richtung Zeitgeist-Genre gehen oder willst du noch, dass wir weiter über den Film schwadronieren? Weil viel mehr gibt es nicht zu sagen.
Ich habe, wie gesagt, nur das Buch. Ne?
Ich habe für die Show heute kein so festes Konzept. Hau einfach raus. Okay. Überzieh uns mit einem Klugschiss.
Überziehen.
Es gibt, also der Film, wie gesagt.
Ich hol mir noch ein Bier, aber red weiter. Ich höre euch von der Küche aus.
Bringst du mal ins Bett?
Ich höre euch von der Küche aus.
Ja, Tobi, Fred hört uns immer von der Küche aus. Erzähl's mir, Tobias.
Ich erzähl's dir.
Wir haben ja nicht zufällig dasselbe studiert. Erzähl's mir.
Die Nummer der Ein-Mann-Armee.
Aha.
Das Genre des Actionfilms, oder des Action-Subgenre-Films.
Mhm. Rede weiter.
Ein-Mann-Armee oder One-Army.
Sehr interessant.
Man?
Ja.
One-Man-Army?
Ich kann das nicht erraten. Hä? Die Hörer kennen das nicht.
Also, die Ein-Mann-Armee.
Merkt ihr, dass Fred stuft immer prinzipiell eure Intelligenz runter.
Ja. Das ist wirklich so, ne?
Ja.
Also, der Actionfilm hatte zu Beginn der 80er, also mit Rambo begann das Subgenre des Actionfilms der Ein-Mann-Armee. Bezeichnet eben Filme wie dann Rambo 2, weil Rambo 1 haben wir ja gerade, wie gesagt, ist ein bisschen schwieriger, weil er Handlung hat. Und ging dann eben weiter mit Filmen wie Commando, beziehungsweise Phantom Commando, mit diesen ganzen Chuck Norris-Filmen, mit
Steven Seagal. Der das bis heute durchzieht.
Ja, also da kamen Schauspieler auf, also da sind Leute gecastet worden und zu Stars geworden, die heute nicht mal Autos verkaufen dürften. Also, damit will ich den Job nicht runtermachen, sondern einfach ihre schauspielerische Qualität so mies ist.
Du kennst die Leute doch nicht.
Ich meine,
hast du dir mal die schauspielerische Brandweite von Steven Seagal angeschaut? Ich wollte gerade sagen, der Mann kommt ans Set, es gibt eine Anekdote, wenn er kommt halt ans Set, nimmt ein Drehbuch und sagt wirklich so, bla bla bla, my line, bla bla bla, my line, bla 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 bla. Der interessiert nichts außer seinen Scheiß, also aber einfach nur, weil das nicht anders gewöhnt ist.
Bitte zur Sache, kurz und knapp,
One genau. Man solche, Army. Solche Filme sind dann eben groß geworden. Ne? Also, und wenn man sich den Zeitgeist anschaut, du hast eine Nation, also die Filme kommen alle aus Amerika logischerweise, du hast eine kriegsgebeutelte Nation aus zwei Gründen. Erstens, dieses krasse Trauma des Vietnamkrieges. Amerikaner können ja vieles, aber nicht im Krieg verlieren. Es gibt ja auch die meisten Amerikaner, also gefühlt, geben ja auch immer noch nicht zu, dass sie da wirklich verloren haben. Und das haben sie. Und zwar gnadenlos.
Wir sprechen später noch über den Vietnamkrieg, freue ich mich schon mega drauf.
Also, ne, gibt ein ganzes Land gebeutelt von einem Verlust in Vietnam. Mhm. 20 Jahre Krieg und das haben die einfach vergeigt. Dann der Kalte Krieg in seiner absoluten Hochphase, Mitte der 80er.
Also Russland gegen USA,
die Sowjetunion. Beziehungsweise Kommunismus gegen Kapitalismus.
Die Sowjetunion und die USA bedrohen sich gegenseitig mit Atomwaffen.
Genau. Reich des Bösen gegen das Licht der Welt.
Ja. All diese Nummern, wo der einzelne Mensch sich relativ klein und schwach fühlt. Weil ganz ehrlich, was willst du gegen zwei? Das sind ja nicht mal Regierungen im eigentlichen Sinne gewesen, die gegeneinander gekämpft haben, sondern Ideologien.
Systeme.
Ja,
Systeme.
Das ist ja Wahnsinn. Das
ist witzig, ich habe heute noch Rocky 4 gesehen, da wurde auch immer gesagt, Kampf der Systeme.
Ja. Und wir hatten das schon mal das Thema, dass so ein Zeitgeist irgendeiner Epoche sehr stark die Popkultur, gerade bei Filmen, prägt. Erinnert ihr euch, wir hatten das bei den Postapokalypsen-Filmen. Mhm. Nein, Endzeitfilm. Postapokalypse macht keinen Sinn.
Lass
darüber gesprochen, ja. Mit dieser Nummer, wenn es in der Welt gut geht, gibt es im Kino super viele Weltuntergangsfilme.
Ja.
Und umgekehrt ist das der Fall, wenn man sich die 80er anschaut, wenn die Welt, die westliche Welt, gerade dann Amerika, weil die Filme nun mal daherkommen, sich in sehr unruhigen Zeiten befindet, gibt es entweder oder sagen wir und oder beruhigende Filme. Und da kam John Rambo halt eben ins Spiel, die Figur von Rambo
mit seinen. Ja, super beruhigend.
Ja, ist er. Weil, und eben auch Phantom Commando und solche Filme.
Ja.
Weil,
das ja, ist. Macht so, euch keine Sorgen, wir haben die Supersoldaten quasi.
Ja, mehr so ein Heldending. Also, Amerikaner neigen ja absolut zu einer fanatischen Heroisierung von irgendwelcher einzelnen Charaktere. Und im Film logischerweise eben auch. Und dieses, da ist ein Mann, der macht das schon. Ja. So, weißt du, der stellt sich allein gegen eine Armee, gibt einem ein Gefühl von Sicherheit. Mhm. Und das zog sich halt bis in die frühen 90er rein, beziehungsweise Ende der 80er. Als der Kalte Krieg 89 dann zu Ende war, musst du mal drauf achten, flaut das auch tierisch ab. Und was dann groß wurde, war genau das Gegenteil. Das waren diese Actionkomödien, eine meiner absoluten Lieblingsgenres, wo dieselben Leute sich darüber lustig gemacht haben, was sie früher gemacht haben.
Genau.
Bestes Beispiel, Last Action Hero mit Arnold Schwarzenegger von John Tiernan. Wo es nur darum geht, wie albern Ein-Mann-Armee-Filme sind.
Generell halt auch Police Academy und so eine Scheiße.
Ja, genau, Police Academy, True Lies.
Police Academy war auch schon 80er, da war der Kalte Krieg auch noch am Köcheln.
Stimmt, aber eben dieses.
Aber ich weiß schon, was du meinst. Also du kannst es jetzt
nicht abgrenzen. Ja, aber in den 90ern gab es verstärkt Komödien dann wieder.
Also du kannst jetzt nicht sagen, in diesem Jahr hörte das eine Subgenre auf und das nächste Subgenre kam. Aber ungefähr kann man das schon so einordnen.
Zum Beispiel 88 war ja. Wie heißt das? Stirb langsam, eins. Und Stirb langsam.
Der kam 88 erst?
Ja. Das war einer der erfolgreichsten Filme in meinem Geburtsjahr. Worauf wollte ich hinaus? Genau. Und witzigerweise ist, also Stirb langsam, gerade Stirb langsam eins, ist ja im Prinzip auch eine One-Man-Army. Ne? Also der Typ alleine gegen diese ganze Terrororganisation. Oder Diebe sind es ja eigentlich.
Mit Bruce Willis.
Ja. Und gleichzeitig läutete dieser Film das Ende dieses Subgenres ein.
Mhm.
Als einer der Großen dieser Bewegung, weil John McClane keine Ein-Mann-Armee im eigentlichen Sinne war. Der Mann war unheimlich verletzlich, also im wahrsten Sinne des Wortes, den konnte man verletzen, was bei Arnold Schwarzenegger völlig undenkbar gewesen wäre.
Ja.
Und zum Zweiten war das kein traumatisierter Supersoldat. Er
hat einfach nur seinen Job gemacht.
Sondern Bulle. Der war einfach ein New Yorker Bulle.
Ja, das war so ein Everyday-Guy.
Genau.
So ein Alltagstyp.
Ja, und also der Film bedient sich eben diesem Klischee oder beziehungsweise dieses Subgenre, macht's aber gleichzeitig auch ein bisschen lächerlich.
Mhm. Das ist jeder von euch, der zum Beispiel auch den Film Tropic Thunder gesehen hat, der nimmt das auch sehr, sehr schön alles aufs Korn, weil die Rolle, die Ben Stiller da spielt, der mit seinen Scorcher-Filmen, der hat 6 Filme davon gedreht und 5-mal ist genau das Gleiche passiert. Und dann im 6. Film dachten sie sich, sie bringen jetzt den Twist rein, anstatt dass die Welt in Lava versinkt, friert sie jetzt ein.
Ja.
Total bescheuert. Dann halt auch so die Zeit der One-Liner und der hier Hasta la Vista Baby-Sätze und sowas.
Mega gut. Ich habe da vorhin was Schönes gefunden. So ein Spiegelartikel, eingetragene Marke. Da haben die so ein paar Filme aufgezählt. Hier, 1948, James Braddock, Chuck Norris, hat den Schrecken des Vietnamkriegs hinter sich gelassen. Ich lese jetzt mit Absicht schnell. Hat den Schrecken des Vietnamkriegs hinter sich gelassen. Doch finstere Machenschaften im Dschungel von Vietnam zwingen ihn noch einmal den Kampf aufzunehmen. Kinoabend 1988. Ex-Soldat Nikos Toscani, Steven Seagal, hat den Schrecken des Vietnamkriegs hinter sich gelassen. Doch die finsteren Machenschaften eines ehemaligen Vorgesetzten zwingen ihn noch einmal den Kampf aufzunehmen. Ein Jahr später, Soldat Nick Parker, Rutger Hauer, hab ich noch nie gehört, hat den Schrecken des Vietnamkriegs hinter sich gelassen. Doch die finsteren Machenschaften eines Drogenbarons zwingen ihn noch einmal den Kampf aufzunehmen. Und das zieht sich so durch in der Zeit.
Ja, also, geil.
Phantom Commando ist auch nichts anderes.
Es geht halt immer darum, dass jemand, der prinzipiell im Vietnamkrieg war oder generell in irgendeinem Krieg und da gekämpft hat und dann das eigentlich alles hinter sich lassen wollte und dann aber wieder durch irgendeinen blöden Zufall dadurch gebracht wird, dass er noch einmal das anpacken muss.
Da fällt mir ein, Rambo 2.
Grandin.
Ein Kriegsgebäude der
Vietnam-Veteranen. Ja, also
die Machenschaften der US-Regierung. Ne?
Also das wird in der Rambo-Reihe wirklich durchexerziert bis zum Erbrechen. Im zweiten, im dritten und im vierten Rambo-Film siehst du am Anfang, wie Rambo eigentlich jetzt in einem anderen Leben ist, wie er eigentlich das alles hinter sich gelassen hat. Dann kommt sein alter Colonel oder irgendwelche anderen Affen und überreden ihn dann doch, dass er wieder in irgendeinem scheiß Himmelfahrtskommando sein Leben aufs Spiel setzt, um irgendwelche Nicht-Amerikaner brutal zu zermetzeln.
Mhm. Es gibt eine Szene in Rambo 4, da steht er auf so einem Jeep hin, auf der Ladefläche, wo so ein MG drauf ist. also sneakt sich da so drauf und hält dieses MG ja. auf den Fahrersitz und schießt den Fahrer in den Wagen rein.
Das ist ja. total geil. Das fand ich cool. Hast du gesehen? Das ist auch eine der beliebtesten Szenen. Muss man gucken bei YouTube. Das ist,
glaube ich, auch die einzige.
John Ramble Final Fight, müsste man eingeben. Mhm. Alleine wieder auf dieses MG kommt. Ich habe die Szene mir heute zweimal angeguckt. Er kommt halt von hinten, siehst du nur wie. Richtig geil. Diese typische Animation, diese typische Szene, so ein bisschen wie bei Apocalypse Now. So aus dem Wasser aufsteigen und du siehst du die Augen. Und im Prinzip, das weißt, jetzt geht gleich der Shit los, weil die Special Force kommt. Und John Rambo wirklich auch hinter so einem Asiaten, ja, kommt da im Hintergrund so in die Unschärfe halt einfach hoch. Schärfeverlagerung auf ihn, der Asiate dreht sich um und er hackt ihm mit einem Ruck mit einer Machete komplett den Kopf weg, einfach nur. Und dann ist er an diesem Geschütz halt dran. Denkst du, ja, cool. Und
schießt den Typen in den Wagen.
Ja, Mann.
Wie so der ganze Scheiß auch so um den herumfetzt. Ne?
Also Teil 2 bis 4 sind, wie gesagt, ultra stumpfer Shit.
Ja. Ja. Obwohl der zweite noch ganz cool ist.
Ich wollte gerade sagen, der zweite geht sogar noch. Der hat sogar noch eine Botschaft. Da ist auch noch, das ist auch so schön.
Ja, Amis sind scheiße.
Bei den Rambo-Filmen gibt es am Ende.
Amis sind scheiße. Das ist die Botschaft von Teil 2.
Eigentlich sind das erwachsene Kinderfilme, weil am Ende gibt es immer eine Moral.
Ja, bei den Amis und Vietcong sind scheiße.
Leute, die Filme sind alle super hirnloser Bullshit.
Der erste ist geil. Ja,
Moment. Die 2 bis 4, das ist ultra hirnloser Scheiß. Und ich sag jetzt auch unseren jüngeren Hörern, die das vielleicht nicht kennen, also ihr habt echt nichts verpasst, wenn ihr Teil Rambo 2 bis 4 nicht in voller Länge gesehen habt.
Also doch, 2 kann man sich angucken.
Er gehört zur Popkultur mit. Guckt euch auf jeden Fall.
Für die Popkultur ein wichtiger Film
gewesen. Moment. Deswegen guckt euch auf jeden Fall den ersten Rambo an, weil der ist tatsächlich, der ist gut. Der ist einfach, das ist ein wirklich guter Film.
Ich wollte doch gerade eine Brücke zum ersten machen.
Ach, ich wollte doch erst nur mal über 2 bis 4
kurz lästern. Ja, aber du kannst nicht einfach sagen, dass 2 per se scheiße ist. Das ist nicht wahr.
Nee, ist also, er nicht.
Diese Figur, das ist oben ohne Typen Story. Mit dem roten Band um die Stirn, kommt aus Teil 2.
Es gibt
das ist Moment, eine total Moment. Beschissene Story. Ey, wir reden hier von Filmen wie Phantom Commando. Der ist der Wahnsinn und der hat, glaube ich, gar keine Handlung.
Moment. Fred, du magst die Star Trek-Filme, also mal ganz ehrlich.
Es gibt ikonische Szenen, es gibt super krasse und in die Popkultur eingegangene Bilder, vor allem zum Beispiel im zweiten Teil.
Eigentlich nur im zweiten Teil.
Im dritten Teil ist er nur, da ist er Schnitt, er schießt. Schnitt, irgendwas explodiert.
Er reitet
Schnitt,
auf dem Pferd und schießt.
Ja, er schießt. Was macht Rambo im dritten Teil? Ja, er schießt.
Es gibt da echt coole und ikonische Szenen von Sylvester Stallone im zweiten und er ist ein Stück Popkultur, ja, auf jeden Fall. Aber die Story ist völlig hanebüchen und ein riesen Haufen dampfender Scheiße. Aber
das sagen auch Leute über dich.
Ich wollte noch mal zum ersten Teil kommen, denn in dem ersten Teil ist echt relativ viel drin. Also über den ersten kann man sich echt gut unterhalten. Da ist auch schon echt viel Meta-Shit drin. Das ist eine Menschenjagd. Also da wird dieser offensichtlich unschuldige Kriegsheld wird gejagt im Wald von diesen Arschlochpolizisten.
Man hasst die auch während des Films total, ne?
Mega.
Ja. Ich habe mich auch so gefreut, wenn die so nach und nach so richtig auf die Fresse kriegen und dann denkst du, yes, Gott, würde ich das auch gerne können.
Also das ist halt so der Superfilm für den Amerikaner der 80er Jahre. Er kann sich so mit dem Nobody identifizieren. Sylvester Stallone ist da der arme Kriegsveteran, der in diese Stadt kommt. Und dann gibt es da diese Arschlochpolizisten. Und es gibt halt wirklich keine Sekunde, in der man daran zweifelt, dass die Polizisten alles unmoralische, widerliche Arschlöcher sind.
Es gibt so ein schönes Zitat. Ich finde das jetzt leider nicht wörtlich, sondern in die dritte Person übersetzt. Aber das ist ungefähr das, was er auch wörtlich sagt am Ende bei diesem Breakdown, also zu dem Thema. John Rambo flog in Vietnam Helikopter.
Ja.
Ein Millionenwert und war dafür verantwortlich. Jetzt bekommt er nicht mal mehr einen Job als Parkplatzwächter. In Vietnam wurde er gezwungen, Menschen zu töten. Bei seiner Heimkunft wurde gegen die Armee demonstriert und nun wird er deswegen verachtet.
Ich hatte Verantwortung über Millionen von Dollar von Equipment. Als ich nach Hause gekommen bin, haben sie mich einen Babymörder genannt.
Ich habe das Zitat, weil das ist super krass und da steckt echt viel drin, über das man sprechen kann. Also Rambo, wie du schon gesagt hast, ich weiß nicht mehr, wer es von euch gesagt hat, in diesem ersten Film spricht Sylvester Stallone kaum.
Ja.
Es ist eine gute schauspielerische Leistung, finde ich. Ja. Also man kann über Sylvester Stallone sagen, was man will. Der wird oft belächelt wegen Gesichtslähmung und so weiter. Aber er ist kein schlechter Schauspieler.
Nee, ist er wirklich
nicht. Der spielt echt überzeugend.
Der spielt nur leider in sehr viel Scheiße mit.
Ja, bis auf die Zeit dann so späte 80er, wenn dann diese ganz cheesige Actionriege gedrückt wurde.
A, hat er ein super Gespür für Stories, weil Rocky und der erste Rambo und wo der nicht noch überall mitgebracht hat, das waren alles Erfolge.
Ja. Der hat aber auch viele, viele Flops gedreht.
Ja, auf
viele
jeden Fall. Flops. Ja, aber Achtung, oder meine Mutti schießt, oder was das für eine Kacke da ist. Ja, natürlich, der hat auf die Scheiße gedreht, aber halt auch durchgängig, weil er da halt auch reingedrückt wurde, dann teilweise. Aber ich finde auch so die neuen Sachen, gut, mittlerweile, Expendables und so, brauchen wir sie nicht unterhalten. Das ist einfach so, das ist Spaß an der Freude. Das ist so wie Morgan Freeman auf seiner, hey, ich sterbe, guck doch, meine Filmetour ist gerade.
Wusstest du, dass der sich bei Expendables 1 einen Genickbruch zugezogen hat?
Ja.
Ich finde die Expendables scheiße. So, zu diesem Zitat.
Der Wahnsinn.
Ja, Mann. Zu diesem Zitat in Rambo, so sein Schlussmonolog, da sagt dann sein Colonel, wie heißt er?
Troutman.
Sagt zu ihm, es ist vorbei, so, bleib cool, werd cool.
Bleib cool. Hast du die halbe Stadt in die Luft gejagt, bleib cool.
Ey, Rambo, ey.
Ja, du hast
Drops ist gelutscht, ey. Bleib mal cool.
Du hast die halbe Stadt in die Luft gejagt, bleib cool. Und dann sagt Rambo, nichts ist vorbei, gar nichts. Ihr könnt nicht einfach aufhören. Es ist nicht mein Krieg gewesen. Ihr wolltet es so. Ihr habt angefangen, also ihr die Regierung. Ich hab nur alles getan, um zu gewinnen. Aber irgendjemand ließ uns nicht gewinnen. Da ist eine kleine Verschwörungstheorie drin. Das ist ähnlich wie bei der Dolchsturzlegende nach dem Ersten Weltkrieg. Also, hey, da gab es irgendeine Gruppe in der Regierung, die nicht zugelassen hat, dass wir gewinnen, die gegen uns gearbeitet hat.
Also typischer Spruch von Verlierern.
Ja, ist ja so.
Das klingt so. Typische Rechtfertigung.
Ja, wie beim Fußball, wenn die verloren haben. Ja, sorry, der Rasen war scheiße geschnitten. Ja, für die gegnerische Mannschaft offensichtlich nicht. Ja.
Wir, das Volk, wollten gewinnen.
Ja, der Schiedsrichter bestochen.
Aber genau, es gab da jemanden in der Chefetage, der uns nicht gewinnen lassen wollte. So, es geht weiter. Als ich zurückkam in diese Welt, empfingen mich alle diese Maden auf dem Flughafen. Sie haben mich gegen mich demonstriert und mich einen Babymörder und Frauenschänder genannt. Also es ist gegen die Kriegsgegner. Also er bezeichnet die Pazifisten, die Zivilisten vielleicht sogar, als Maden.
Ja, war doch auch so. Da wird Tobi schon noch mehr drüber erzählen. Aber nach dem Vietnamkrieg, die Veteranen, die hatten da richtig, richtig harter Tobak für die, ey.
Hier, Zitat geht weiter. Was haben die sich gedacht, gegen mich zu demonstrieren, hä? Wer sind die denn? Niemand von ihnen war draußen in diesem Dschungel. Sie wussten gar nicht, worum es geht. Es war eine schlimme Zeit für alle, Rambo, aber das ist jetzt vorbei. Für sie, ach so, das sagt Almond Trout. Troutman, tut mir leid. Weiter geht's im Zitat.
Es ist jetzt vorbei. Für sie.
Das ist so der Klassiker. Du liest einen Dialog vor und checkst nicht, wer was gesagt hat.
Ja, immer.
Mir bedeutet das Zivilleben gar nichts. Im Krieg, da hatten wir einen Ehrenkodex. Du deckst meinen Arsch, ich deck deinen. Aber hier gibt es sowas nicht.
Das ist auch wirklich schwierig für, also ich habe mal sowas auch gelesen, das ist wirklich schwierig für manche Heimkehrer, dass die halt dann mit dem Leben nicht mehr klarkommen, weil Armee halt so megamäßig so endkrass verbindend sein muss für manche. Weil bist plötzlich keiner, aber du wirst dann halt akzeptiert, weil du musst dich aufeinander verlassen.
Ja, da nehmen wir jetzt schon ein bisschen was vorweg, weil wir noch über Veteranen sprechen wollen, aber können wir im Anschluss überleiten. Das Leben so als Soldat ist zwar saumäßig hart, du lebst in ständiger physischer Gefahr.
Aber es ist geordnet.
Es ist anstrengend, es ist geordnet und es ist in gewisser Weise einfacher als das Zivilleben, nämlich wenn wir von der Organisation des eigenen Lebens sprechen. Wenn du morgens aufstehst, du musst keine Gedanken daran verschwenden, was du heute tust, was du machst, wo du dein Geld verdienst, welche Aufgaben du erfüllen willst. Du kriegst alles von oben praktisch
gestellt.
So, du kriegst Befehle vorgegeben. Du musst dich eigentlich um nichts kümmern. Dein Buddy muss mega krasse Qualen erleiden, aber dein Gehirn kannst du abschalten. Und das kann auch manchmal angenehm sein. Das ist bei Knastis, bei Leuten, die lange im Gefängnis waren, genauso. Wenn die zurück in die Realität, ins normale Leben kommen, nach Jahren im Gefängnis, sind viele von denen total überfordert, denn plötzlich müssen sie sich eine Wohnung suchen, müssen Versicherungen abschließen, müssen all die Sachen machen, zum Bäcker gehen morgens und nett sein Brötchen bestellen. Im Knast haben die alles bekommen.
Ja.
Natürlich hatten sie eine scheiß Zeit und wurden jeden Tag davon gezwungen, von einem 200 Kilo schweren Samoaner die Seife aufzuheben. Aber sie hatten einen geordneten Ablauf und man hat
jeden Tag um 12 hat die Puperze gebrannt.
Da gibt's doch dieses schöne Zitat aus Die Verurteilten, von Frank
Darabont. Ja, er kennt nichts anderes.
Da sagt Brooks, im Gefängnis war ich der Mann mit den Büchern. Hier draußen bin ich nichts.
Ja, sagt ja. Red auch noch, ne? Er kennt nichts anderes, er ist hier seit 50 Jahren, draußen würde er nicht mal einen Büchereiausweis bekommen.
Ja, und das ist in der Realität genau das Gleiche. Ja. Wenn du 20, 30 Jahre im Knast warst und dann rauskommst, ist es eine Welt, die du nicht mehr verstehst und in der du nicht mehr zurechtkommst.
Und in der du auch nicht willkommen bist,
ja.
Im Null. Zweifel.
Null. Und
genauso mit vielen Veteranen oder je nach Krieg mit den Veteranen insgesamt, wie zum Beispiel nach dem Vietnamkrieg, du bist in der Realität. Okay, Realität ist bei Krieg ein blöder Ausdruck. In der zivilen Welt einfach nicht mehr willkommen.
Es ist dann auch so,
die Leute wollen dich nicht sehen.
Diese beiden Fronten, die da halt aufeinander treffen. Weißt du, der Soldat, der einfach in den Krieg gegangen ist, weil es seine Aufgabe ist und weil es sein Job ist irgendwo, ne? Und dann die extrem linksgerichtet liberalen Protestler, die dann einfach jeden Soldaten dafür zur Verantwortung ziehen und den halt wirklich auch oftmals wirklich ganz, ganz mies einfach nur fertig machen.
Ja. Denke, und auch Dinge nicht, unterstellen, nicht, die sie zum Teil gar nicht
getan haben. Ja, ganz genau, auch mal so, Leute, das ist nicht deren Entscheidung gewesen. So. Ja. Die sind da hingegangen, weil es deren Befehl war und weil es deren Aufgabe auch war.
Ja, das also wir sind mit Sicherheit, glaube ich, alle drei keine Kriegsbefürworter.
Hat einer von uns gedient? Nee, ne?
Nee, haben wir schon besprochen, dass wir alles Maden sind. Ja, alle drei Maden sind.
Ja,
alle
ich bin drei. Mit Stolz.
Niemand von uns hat gedient. Aber das ist schon krass so, du hast dein Leben riskiert, du hast deinen eigenen sterblichen Körper zwischen dich und deine Heimat gestellt, um Starship Troopers zu zitieren.
Ja, das ist aber auch immer so ideologisch, ne? Also ich hab gekämpft für euch. Ja, nee, du hast gekämpft, weil du einen scheiß Auftrag gekriegt hast.
Ja, aber das. Und du kommst nach Hause und die empfangen dich am Flughafen und zeigen dir den Mittelfinger, ey, du bist ein Babymörder und Frauenvergewaltiger.
Ja, okay, das ist so echt nicht cool.
Also ich kann es verstehen, dass man da durchdreht.
An natürlich. Der Stelle, weil,
klar gab es, also es gibt ja aus Vietnam ganz viele Horrorgeschichten, wie aus jedem Krieg ganz viele Horrorgeschichten gibt. Aber das heißt ja nicht, dass jeder poplige Fußsoldat, und poplig meine ich jetzt nicht abwerten für die Fußsoldaten da draußen.
Ja, aber du bist ja prinzipiell in der Masse, bist du doch Soldat Arsch im letzten Glied.
Ja, aber das meine ich nicht, sondern nicht jeder von denen hat Kinder erschossen.
Ja.
Weißt du, nicht jeder von denen hat Frauen vergewaltigt. So, und die Geschichten, es ist ja immer so, ne? Die Geschichten, die rauskommen, werden ja medial verarbeitet und Einzelfälle dann eben auf das Gesamtpaket gedrückt. Man kann jetzt nicht sagen, dass der Vietnamkrieg mit fairen Mitteln abgelaufen ist, wenn man sich so die Todeszahlen anguckt.
Yep.
Aber trotzdem kann nicht jeder einzelne Soldat was dafür. Also Schuld ist eigentlich, wie immer in solchen Fällen, die oberste Riege. Die Leute, die mit ihrem fetten Arsch irgendwo im Büro sitzen und sagen, ey, schmeiß da mal Senfgas drauf.
Wie ist das so schön bei Troja war das? Weißt du, Krieg bedeutet, dass alte Männer reden und junge Männer sterben.
Ja, genau. Ja.
Das ist halt echt so, ne?
Das ist ein gutes Zitat.
Bevor wir langsam dann so zum History-Teil kommen.
Kannst du mal aufhören, die Nippel zu reiben, wenn
du das sagst? Oh ja, Geschichte.
Ich mach das gerne, ich reibe mir tatsächlich gerne manchmal die Nippel beim Podcasten.
Ja, wir wissen, die anderen können es ja nicht sehen, aber wir wissen es. Und Tobi und ich nehmen es still hin, aber es ist jedes Mal, es stirbt in mir was.
Ich habe noch ein bisschen Saft in der Autobatterie, warte. Möchte ich unseren Streit zuerst mal anzetteln, den wir ja jetzt vorhaben. Und zwar behauptet ihr tollen, hochintelligenten Männer ja, dass der erste Rambo-Film ein Drama wäre.
Dazu möchte ich was sagen.
Oh, ich auch.
Und zwar erstmal nur vorweg, deine Mutter und ja, tatsächlich, der erste.
Deine Mutter ist so doof, die rennt bei Mario nach links. Alle U25-Hörer, das konnte man früher nicht.
Den muss ich mir merken. Ich kenne, deine Mutter ist so fett, die sitzt im Kino neben jedem.
Deine Mutter legt bei Mario Kart den falschen Gang ein.
Wer lacht denn doch bei deiner Mutter?
Mutter von einem Hochhaus steht, sagt dort: Hochhaus, geh mal weg, ich sehe ja nix. Okay.
Die Gürtel auf Größe. Deine Mutter heißt Äquator.
Na egal. Ja, Blutgruppe, deine Mutter heißt Schmalz. Okay.
Also mal, wer lacht denn noch über deine Mutterwitze? Deine Mutter.
Ja, wo waren wir? Ach so, ja. Kack und Sack.
Kriegsdrama auf jeden Fall.
Ja. Kriegsdrama. Genau. Wolltest du anfangen oder soll ich anfangen?
Fang du mal ruhig an.
Okay. Also, der Actionfilm an sich. Ja, eine Geburt. Ja, ey, da muss man ja anfangen. Ja?
Also das
war ein vernieselter Dienstag.
Warum ist es ein Kriegsdrama? Also der Actionfilm an sich.
Also John Rambo, sag ich die ganze Zeit, First Blood, ja, wird ja als einer der Mütter des Actionfilms bezeichnet. Ich habe gerade schon erklärt, warum das so ist. mit sagenhaft weisen Worten. Und jetzt werde ich dir sagen, warum das mit ähnlich sagenhaft weisen Worten eigentlich kein Actionfilm ist. Und zumindest nicht im eigentlichen Sinne. Ein Actionfilm, ne, geboren aus dem Krimi mit John Kubrick tatsächlich, mit The Killing und Der unsichtbare Dritte von Hitchcock und so, damit ging das los, definiert sich dadurch, dass wichtige Punkte, also Plotpoints beziehungsweise Wendepunkte, innerhalb
Stanley Kubrick, mal so ganz nebenbei, du hast John Kubrick gerade gesagt, ich war gerade sehr verwirrt.
Ja, wir hatten so viele Johns heute.
Ihr scheiß Klugscheißer, jetzt.
Ja, ich versuche doch gerade zum Punkt zu kommen.
Jetzt fass die Scheiße zusammen.
Ja, ich bin da dabei. Ja, so. Also wirklich, das ist wichtig, dass ich das sage. So, damit fing das an. Und zwar, was fing an? Das wichtige Punkte, Plotpoints und Wendepunkte in der Handlung. Also das sind wichtige Punkte in der Handlung. Genau. Genau, nur über physische Aktionen, ne? Gelöst werden können. Das ist im Prinzip die Zusammenfassung der Definition des Actionfilms. Die ist ewig lang, wenn man sich so eine Definition anschaut. Das ist die Zusammenfassung. Als Beispiel, mir ist vorhin so ein tolles Beispiel eingefallen. Wie war das?
Rocky?
Sag mal so einen typischen Actionfilm mal eben. So einen ganz klassischen Actionfilm. John Rambo 2. Nehmen wir Rambo 2. Ja? Es gibt ein Problem, wie zum Beispiel John Rambo soll einen Soldaten befreien. Wie macht er das? Er tötet einen Haufen Leute. John Rambo will zum Helikopter. Wie macht er das? Tötet einen Haufen Leute. John Rambo wird verarscht.
Was macht er?
Wie löst er das am Ende? Haut dem Typen ein paar auf die Fresse. So, das ist so, ne? Plotpoints werden, oder wichtige Punkte innerhalb der Handlung, werden durch Gewalt bzw. durch Aktion gelöst. Beispiel auch Matrix 2. Wir müssen diese Typen finden. Was machen wir? Eine ewig lange Verfolgungsjagd. Mhm. Verfolgungsjagden sind ja so das Klischee aus Actionfilmen. Also, dass der einzige Weg ist, ein Ding zu lösen, ist eben über physische Aktionen.
Mhm. Handeln steht vor Reden, ja.
Ja, genau. Oder ja, Handeln kann ja alles Mögliche sein.
Ja, also, aber
massiv handeln, wenn man so will. Ne? Also, groß inszeniertes Handeln.
Genau.
Wenn man sich jetzt Rambo 1 anguckt, also First Blood anguckt, ist es eigentlich nur das Ende. Der Punkt, ab dem das Ding in die Luft gejagt wurde, diese Höhle, ab dem Zeitpunkt, wo er beschließt, ich räche mich jetzt, ab da wird erst angefangen, Probleme, also von der Hauptfigur, des Protagonisten, über physische Aktionen zu lösen. Bis dahin versucht er immer zu reden. Ja, ne? Ja. Wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Und das ist eigentlich eher so ein Dramamittel.
Nee. Vor allem die nee.
Doch, eher schon. Das Problem ist, die Antagonisten machen das nicht. Genau. Die Antagonisten gehen immer über physische Handlungen, aber nicht der Protagonist.
Genau, und die das Ding ist halt zum Beispiel auch, was das Ding halt für mich auch für ein Kriegsdrama halt auch etabliert, ist alleine diese ganze emotionale Ebene der Figur John Rambo einfach. Du kriegst was von seiner Vergangenheit mit, du kriegst was über seine Beweggründe mit. Und du kriegst vor allen Dingen seinen, gerade zum Ende, diesen Mental Breakdown von ihm halt mit. Also das Ding ist halt einfach, der ist nicht eindimensional. John Rambo ist ganz, ganz ein ganz dreidimensionaler, eigenständiger Charakter eigentlich, der sich in eine fiktionale Welt halt einfach nur einfügt.
Ja, also.
Und das ist halt extrem gut. Das haben die meisten Actionfilme nämlich nicht, weil da ist nämlich in ihrer Tiefe, sag ich mal, Gänsefüßchen Tiefe, sind die Figuren in einem Actionfilm sehr, sehr platt. Bestes Beispiel aus der Neuzeit, John Wick. Der hat zwar auch eine Motivation, aber die ist so platt und die ist so einsilbig eigentlich, dass jeder normale Mensch.
Meine Frau ist tot, ich erschieße jeden.
Ja, dass jeder Mensch im Prinzip sagen würde: Komm, da kommst du drüber hinweg.
John McClane.
Ja.
Ich sehe meine Kinder nie. Oh fuck, hier passiert was.
Also Leute, wir finden den ersten Film Rambo First Blood alle drei cool und ich habe den auch vor ein paar Tagen gesehen und finde den wirklich. Ich habe den überraschend gut gefunden.
Ey, so ging's mir. Ich habe den letztes Jahr das erste Mal gesehen, auf Empfehlung von einem Freund. Der meinte so, ey, der ist gerade bei Prime. Und er meinte so, Rambo finde ich doof. Ja, guck dir mal den ersten an. Ich habe mich einen Nachmittag hingesetzt, dachte, komm, jetzt machst du mal Rambo an. Mehr als scheiße finden kannst du nicht.
Ja.
Und habe mir den angesehen und sah echt da so, ey, Alter, der ist mega gut.
Aber, ja, aber, das große Aber, ich glaube, ihr projiziert da jetzt im Nachhinein halt auch ein bisschen zu viel in diese Figur rein, weil der redet halt in dem Film fast nichts. Er spielt überzeugend. Ja, aber der hat halt ein, zwei kurze Monologe.
Was, was hat denn der Redeanteil mit dem Filmgenre zu tun?
Vor allem ist er ist
gerade über das Genre, nicht über die Tiefgründigkeit des Films.
Genau, und
weil,
außerdem.
Auch Forrest Gump ist auch kein tiefgründiger Film, er ist einfach nur ein sehr bewegender Film.
Und außerdem ist er halt genau die Figur, die John Rambo nämlich einnimmt, nämlich durch das, was ihm alles auch passiert, nimmt er voll die Underdog-Position ein und jeder Mensch kann sich mit ihm identifizieren. Er ist nicht einfach nur eine brutale Killermaschine, die fernab von der Realität ist. Du identifizierst dich mit ihm, weil jeder sich schon mal missverstanden gefühlt hat.
Jetzt muss ich aber noch mal kurz zurückrudern. Die eigentliche Aussage war ja, die wir streiten sollen, nicht, ob das ein tiefgründiger Film ist oder nicht, sondern ob es ein Actionfilm ist oder nicht. Und da spielt das überhaupt keine Rolle.
Ganz genau,
das
spielt keine Rolle.
Aber trotzdem,
ist er auch nicht ein reiner Actionfilm dann.
Jetzt red ich mal, ihr harmlosen
Arsch. Kurz
mal
zusammenfassen.
Ja, bitte, ich will gerade Pause machen.
Also, ich habe dir gerade schon erklärt, wie das rein technisch ist und die Zusammenfassung dessen ist, Rambo ist natürlich ein Actionfilm, aber kein reiner Actionfilm. Das will ich damit sagen. Es ist mehr so ein Hybrid.
Ja, so ein Action-Drama, ne?
Genau.
Ich lese mal ganz kurz vor aus dem Sachlexikon der Filmbegriffe der Universität Kiel.
Ach, jetzt kommst du wieder mit deinem Buchwissen, du scheiß Studierender.
Und zwar Wichser. Die Definition des Genres Drama, über das wir ja gerade auch sprechen. Finde ich ganz interessant. Im Zentrum des Dramas stehen Figuren, die eine Lebenskrise durchmachen, vor eine lebensverändernde Entscheidung gestellt sind, ihr Leben aufgrund von Verlust, Verfolgung, zufälligem Glück oder ähnlichem neu formieren müssen. Das stimmt im Prinzip schon bei John Rambo.
Das haben wir bei
Rambo First Blood. Jetzt lese ich aber mal von Wikipedia im Kontrast dazu vor die Definition des Genres Actionfilm. Hast du, Tobi, ja schon einen kurzen Abriss gegeben? Der Actionfilm ist ein Filmgenre, in welchem der Fortgang der äußeren Handlung von zumeist Kampf- oder Gewaltszenen vorangetrieben und illustriert wird. Schon.
Nein.
Ja, doch.
Nein, also erst Kampf schon, aber nicht
kein Punkt.
Das ja, ist aber keine. Er wird die Handlung wird nicht durch die Gewalt vorangetrieben.
Es geht eher um
ausgelöst.
Aber. Ich lese weiter vor. Es geht eher um stimulierende Aktionen als um inhaltliche Zusammenhänge, empathisches Miterleben der Gefühlswelt der Protagonisten oder künstlerisch-ästhetische Bildwelten.
Das ist nämlich genau der Punkt, was Rambo 1 nicht macht. Also der erste Punkt, den du vorgelesen hast, ja. Die Handlung wird immer wieder vorangetrieben durch physische Handlungen. Also die ganze Handlung wird dann dadurch ausgelöst durch physische Handlungen, durch diese Folter in Anführungszeichen. Obwohl, man kann es schon als Folter bezeichnen. Aber diesen zweiten Teil, das Hauptaugenmerk von Rambo 1 liegt eben nicht in der Inszenierung der Action-Szenen, sondern in der Weiterentwicklung der Figur.
Also blöd.
Also in dem Weg, in der Heldenreise der Figur.
Genau, also blöd gesagt, es ist kein Transformers. So, Transformers ist nämlich, von dem, was Fried gerade vorgelesen hat, wäre genau das nämlich.
Das
schöne Bilder, viel Krach, Bumm und einfach nur Figuren, die in die nächste Situation getrieben werden, weil es kracht irgendwo.
Die Beschreibung war noch nicht fertig, ein Satz fehlt noch zur Definition des Actionfilms. Hauptbestandteile von Actionfilmen sind meist aufwendig gedrehte Stunts, Schlägereien, Schießereien, Explosionen und Verfolgungsjagden.
Also, die haben wir nur am Ende.
Leute, lasst uns die Diskussion jetzt langsam beenden, weil viele Hörer haben den Film nicht gesehen, denke ich. Aber
die haben jetzt Bock drauf.
Es ist ein Action-Drama, aber es ist auf jeden Fall mehr Action als Drama. Es ist auf jeden Fall mehr Action als Drama. Nee, ich würde sagen
45-55.
Wenn man die Runtime vielleicht sich anschaut, ist es mehr Action als Drama.
Definitiv. Ja, das auf jeden Fall. Aber das ist trotzdem, Ding, die Action, die drin ist, finde ich, trägt trotzdem zum dramatischen Punkt, zur Charakterentwicklung extrem bei. Weil Rambo
das widerspricht sich ja nicht.
Ja, aber Rambo wird ja von Attentat zu Attentat, was er auf ihn dann vorhaben, der wird ja immer labiler.
Ja, das stimmt.
Und das fand ich zum Beispiel ziemlich geil bei dem Film. Als ich den gesehen habe, immer dachte so, Alter, jetzt kommen die damit. So, wissen die denn nicht, was die da bei dem im Prinzip auslösen mit? Ja. Weil das Ding ist, der ist mega krass ausgebildeter Guerilla- und Nahkampfspezialist, ne? Ja. Wenn du mit einer Bazooka auf engstem Raum irgendwie zur Pelle rückst, ja, dann vor allen Dingen, es gibt eine Szene, wo er im Prinzip jeden von den Menschen, von den Polizisten, die ihn verfolgt haben, jeden hätte töten können.
Mhm.
Hätte können. Es aber nicht gemacht hat, weil er das nicht will, weil er selber sagt, hört, ihr fangt hier was an, was ihr nicht so beenden wollt. Ich habe Menschen getötet und ich könnte euch jetzt auch töten.
Zufälligerweise habe ich dieses Zitat auch handschriftlich abgeschrieben.
Ja.
Ich hätte alle töten können. Ich hätte auch dich töten können. In der Stadt hast du die Macht, nicht hier. Also im Wald. Du führst einen Krieg, den du nie begreifen wirst. Lass es sein.
Ja. Genau, du führst einen Krieg, den du nie begreifen wirst. Das ist so ein ganz dickes Zitat aus diesem Film.
Ja, und das ist halt was, wo ich halt persönlich sage, so die Handlungen tragen zu dem emotionalen Fokus und den Beweggründen von Rambo halt extrem, weil der extrem in die Ecke gedrängt wird, was im Prinzip dann eigentlich zu totalem Chaos am Ende führt.
Also was den Actionfilm, wenn man jetzt aus der Handlung den Film zu einem Actionfilm macht, wenn man aus der Handlung hinausschaut, ist, dass du einen Film hast, der als Drama beginnt mit einer traumatisierten Figur, die aber traumatisiert ist aufgrund des Krieges und logischerweise zu Action-Elementen führen muss, einfach aus der Handlung heraus.
Genau.
Deswegen aus den Grundvoraussetzungen. Aber eben nicht nur.
Ich wollte gerade sagen, du willst im Prinzip nicht einen zweiten Lieutenant Dan sehen.
Also
um das abzuschließen. Du willst mal einen Vietnam-Veteran sehen, der noch seine Beine benutzen kann und eigentlich noch ein Ficker ist.
Um das abzuschließen an alle Hörer, die den nicht kennen, Sehempfehlung auf jeden Fall. Rambo First Blood gibt's bei Netflix kostenlos zu gucken. Und Richard, was zeigst du mir gerade
da? Ich habe noch hier Buch und Film, bevor du das jetzt komplett abschließt halt.
Ach so.
Das war halt so, weil das Buch ist halt, ich habe das erste Buch halt gelesen.
Zu Rambo First Blood.
Genau, weil da gibt es nämlich auch signifikante Unterschiede für jeden, der den Film halt nicht gesehen hat und vielleicht nur das Buch kennt.
Oh ja, genau, zähl die noch mal kurz so, aus,
das halt, auf, bevor wir niemand kennt den Film nicht, aber das
Buch. Ich wollte gerade sagen, so, den Film habe ich nicht gesehen, aber Rambo habe ich gelesen, der ist mega geil.
Bevor wir in die Pause gehen, gerne noch mal kurz die Unterschiede Buch-Film.
Ach so, okay, ja, ganz gerne. Also John heißt er nur im Film, im Buch heißt er tatsächlich nur Rambo. Mhm. Er wird nicht einmal ein Vorname oder irgendwas genannt. Das Buch war damals ausgelegt von dem Autor David Morrell, kam übrigens 1972 raus, das Buch. Er wollte in dem Buch nur darstellen, dass VVS, das Vietnam Vet Syndrome, das war Thema dieser ganzen Buchreihe eigentlich nur. Er wollte zeigen,
für Veteran.
Genau, wie Vietnam-Veteranen eigentlich so ihre eigene Krankheit im Prinzip entwickelt haben, abgesehen von dem PTSD, dass dem bis heute das nachhängt im Prinzip, dass sie Vietnam-Veteran sind, dass das als unrühmlich gilt, wenn du Vietnam-Veteran bist.
PTSD, posttraumatisches Stresssyndrom.
Belastungssyndrom. Belastungsstörung. Dysfunktion, PTSD.
Kann man mittlerweile eigentlich das jetzt als, also das ist mal so eine podcast-technische Frage, als bekannt voraussetzen, weil wir in jeder zweiten Folge über dieses Phänomen sprechen?
Wir haben ja schon
ein bisschen, man sowas in Podcasts?
Also da gibt's spannende Details. Da empfehle ich zum Beispiel den Podcast Psychotalk, wo Psychologen, ich glaube, 3 Stunden darüber sprechen.
Ja, aber das meine ich nicht, aber sondern ich rede von unserem Podcast.
Wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Auch
hier in jeder zweiten Folge.
Auch hier die Jungs und Mädels, die beiden Jungs von Couchneurosen? Nee.
Charakterneurosen.
Charakterneurosen, genau.
Also cool. Posttraumatische Belastungsstörung, ich glaube, ein grundsätzliches Bild davon hat man. Ja. Nach der Pause gleich werden wir vielleicht kurz noch drauf eingehen, aber da setzen wir andere Schwerpunkte. Aber grundsätzlich kann man das, glaube ich, schon voraussetzen, dass man weiß, was da abgeht.
Ja, und wenn nicht, dann hört euch unsere Batman-Folge an, unsere Wolverine-Folge an, hört euch unsere Dexter-Folge an.
Ja, das so die letzten 3 Folgen eigentlich. Ja,
davon kommt das relativ häufig. Den Folgen jedes Mal mit diesem Katalog runtergebetet, was das ist. Das machen wir jetzt nicht nochmal.
Nee. Und zwar okay, um mal auf das Buch wieder zurückzukommen. Das ist nämlich ganz interessant, weil, ihr wisst ja, ihr habt es ja die ganze Zeit auch gesagt, so, ne? Die Scheiß-Cops, diese verfickten Arschpenner, diese blöden, unfairen Sackgesichter, ne? Und tatsächlich.
Eine Frage, was ist ein Arschpenner?
Ja, einer, der mit dem Arsch pennt. Okay. Und jedenfalls, das Ding ist halt zum Beispiel, der Sheriff in dem Buch, ne? Der hat keine andere Wahl, als Rambo zum Beispiel festzunehmen. Da ist das überhaupt nicht berufliche Ebene, so eine Autoritätsscheiße, so im Prinzip, dass sich einer an seine Autorität.
Was? Willkür.
Willkür, ja. Genau, dass sich halt einer da darin halt nicht bestätigt wird, dass jetzt jemand irgendwie nicht nach seiner Pfeife tanzen soll, ihn deswegen festnehmen, weil so wirkt es im Film nämlich. Im Buch muss er ihn tatsächlich festnehmen, weil er ihm mehrere Chancen gibt, einfach weiterzuziehen, Rambo aber immer wieder umdreht und er ihm sagt so, Junge, lass das jetzt, sonst muss ich dich festnehmen. Mhm. Und dann nimmt er halt fest, schlussendlich, weil Rambo einfach tatsächlich wie so ein kleines Kind immer wieder auf dem Hacken kehrt macht.
Im Buch habe ich auch irgendwo gelesen, der Sheriff, der ihn jagt, ja selbst auch Veteran
Koreakriegs. Genau, aus den Koreakriegen nämlich. Und das ist nämlich richtig krass, weil da lernst du ihn nämlich erstmal kennen, dass sich dort im Prinzip im Grundkonflikt 2 Veteranen gegenüberstehen. Nämlich Rambo, der Vietnam-Veteran ist, und der Sheriff aus dieser Stadt, der Veteran ist aus dem Koreakrieg, Warte mal, ich hab's mir aufgeschrieben. Und
deutlich älter.
Genau, deutlich älter.
Also der Sheriff ist so ein alter Korea-Veteran. Genau.
Er ist Veteran aus dem Koreakrieg. Er ist gerade mitten in der Scheidung von seiner Frau. Und er ist total frustriert und darüber enttäuscht, was aus ihm im Prinzip geworden ist. Das heißt, er hat den Absprung eigentlich geschafft aus dem Krieg in die reale Welt, was Rambo ja nicht schafft. Mhm. Und ist aber mit dem, wie sein Leben verläuft, vollkommen unzufrieden. Und dann kommt halt dieser Rambo da drin und er sieht sich irgendwo darin wieder bestärkt, dass er im Prinzip eigentlich, das hast du auch beim Lesen gemerkt, wie so eine Art Gegner wieder vor sich hat einfach. Mhm. So, da wirkt Rambo wesentlich unsympathischer als dieser Bulle nämlich.
Ist das Buch aus der Sicht von dem Teasel geschrieben oder aus der Sicht von Rambo?
Übergeordneter Erzähler. Mhm. Also du hast weder eine Sicht von dem einen noch dem anderen, es ist nur ein übergeordneter Erzähler, ein allwissender Erzähler, der sagt, was passiert. Erzähler.
Autorial, genau. Ja, das Wort lag mir gerade auch auf der Zunge. Ja.
Genau. Der Flashback, den Rambo erleidet, während die Polizisten versuchen, ihm in der Polizeistation die Haare zu schneiden, der endet im Film ja nicht tödlich, im Buch schon. Da ist es nämlich tatsächlich so, dass er nackt ist zu dem Zeitpunkt, tatsächlich einem die Kehle von Ohr zu Ohr, Ohr bis Ohr halt aufschneidet und dann nackt im Prinzip auf einem Motorrad in den Wald flüchtet.
Voll geil.
Mega ja, sexy. Richtig cool. Ja, weil er voll den Flashback halt hat. Er erinnert sich an seine Folterei, die er leiden musste in Vietnam und legt dann da halt volle Möhre halt einfach los und tötet dabei halt jemanden so. Und das Ding ist halt, da haben wir halt schon das Ding nämlich so. In dem Film nämlich selber tötet er niemanden. Da passiert das halt nur versehentlich, sagen wir mal so. Im Buch ist gleich das Erste, sobald er seinen Ausraster da hat, er tötet halt. Er fängt aktiv danach an, Leute zu töten.
Er schnetzelt sich da durch die Bullen.
Genau. Was hatten wir hier noch? Ah ja, genau, die grundlegenden Unterschiede sind zum Beispiel so, im Buch ist Rambo der Verursacher des Ganzen. Also das heißt, die Handlungen, die geschehen, das, was dazu führt, dass er zum Beispiel dann auch später dann mit einem Raketenwerfer rausgejagt wird, dass der Troutman kommt und sowas alles, er ist Verursacher des Ganzen. Das heißt, er hat so ein Flashback und so einen Schnapper im Kopf, dass er tatsächlich diese Handlungen aktiv provoziert. Im Film ist er ein reines Opfer. Mhm. Da passiert ihm das halt einfach. Da ist er Opfer ganz unglücklicher Umstände halt einfach.
Und eines riesen Arschlochs.
Genau. Im Buch mordet er ganz gezielt. Im Film droht er nur mit Verletzungen. Also er droht nur und er verletzt nur Menschen. Nur. Mhm. Und zum Beispiel Rambo und der Colonel Troutman, die sind im Film, sind die so richtig dicke Buddies, so, ne? Mhm. Die haben ja lange Konversationen auch miteinander und unterhalten sich, wie das früher mit der Truppe war, etc. pp. Im Buch ist Rambo so brainwashed, dass selbst wenn der Colonel mit ihm redet, er überhaupt nicht weiß, wer das im ersten Moment überhaupt nicht weiß, wer das ist. Obwohl er mit ihm seine Ausbildung halt gemacht hat und diesen ganzen Scheiß. Ja, im ersten Moment hat er überhaupt keinen Plan, wer das ist. Und auch im weiteren Verlauf, erst durch längeres Zureden, kriegt er ihn dann nicht auf die Ebene, ich kenne den, sondern eigentlich auf die Vertrauensebene. Er ist auch aus dem Krieg und er versteht ihn. Er weiß aber bis zum Schluss eigentlich nicht, wer der Colonel eigentlich ist.
Also das klingt so, als ob er im Buch echt voll Gemüse ist.
Ja, aber richtig, der ist richtig, richtig fertig.
Oder?
Was?
Klingt total eindimensional.
Ja, voll. Wie gesagt, der ist im Buch ist der eine seelenlose Killermaschine. An dem Punkt, wo er dann snappt halt einfach nur, ne?
Snappt.
In der Stadt, wenn er dann in der Stadt ist, in dem Buch tatsächlich, so er im Film übernimmt er ja auf der Jagd nach diesem Sheriff Diesel, der nur so witzigerweise Teasel. Heißt. Diesel. Da macht er das ja sehr geschickt, dass er halt so die Lichter nach und nach ausschaltet und Kameras ausschaltet und sich dann so ein Stück für Stück ihm im Prinzip annähert, ne? Im Buch rastet er volle Möhre aus und tötet Polizisten, Leute aus der Armee und Zivilisten, aber wirklich noch und nöcher. Veranstaltet da in dieser Stadt ein richtiges Blutbad. Das geht richtig, richtig rund.
Klingt cool.
Genau. Hab ich auch gerade gedacht. Genau, und eins der größten Sachen ist halt, wie gesagt, das Ende. Und zwar stellt er den Polizisten am Ende nämlich im Buch. Und der Polizist aus einer Reaktion heraus schießt Rambo in den Bauch. Rambo schießt auch auf ihn. Die treffen sich beide, gehen beide zu Boden und genau in dem Moment, weil Rambo den Schmerz halt aufgrund von Adrenalin und was auch immer das halt aushalten kann und eigentlich für den finalen Schuss ansetzen möchte, in dem Moment taucht halt der Troutman auf und schießt ihm halt von hinten den halben Schädel halt einfach weg. So, Rambo ist tot, die ganze Story ist weg, die kehren das dann auch noch so leicht unter den Teppich und der Polizist stirbt halt auch. So, das sind so die grundlegenden Sachen, also wirklich die ganz, ganz grundlegenden Sachen aus dem Buch. Kann ich jedem nur empfehlen. Also, wer Rambo mal lesen möchte, auch wenn er vielleicht ausgelacht werdet, weil es auf dem Nachttisch liegt, ey, lest es mal wirklich. Noch dazu ist echt ein Page-Turner. Ich habe das heute an einem Tag durchgeballert.
Also da.
Ein Page-Turner. Heute hast du es aber, ne?
Auf jeden Fall.
Vorher voll snappt, so ein Page-Turner.
Also, unsere Hörer, die
Die lesen nicht.
Die Lehrer sind, lasst eure Schüler doch mal den Shit lesen.
Ja, auf jeden Fall. Scheiß
ja,
auf
Bogen, ja, wenn, du, wenn, wenn ihr Rambo. Wenn ihr Geschichtslehrer seid und den Vietnamkrieg durchnehmt, dann sagt doch mal euren Schülern, jetzt lest doch mal ein Buch. Hier habe ich eins vorbereitet, ein amerikanischer Klassiker. Ja. Ein Roman aus den 70ern, Rambo. Oder beziehungsweise First Blood.
Ja, das ist doch eine gute Überleitung. Ja. Wir machen eine ganz kurze Pause. Wir verprügeln uns in der Pause jetzt mit so Reißzwecken, auf dem die wir auf unsere Handschuhe kleben.
Geil.
Mambo 2,
auf jeden Fall. So wie es die echten Männer machen.
Mambo 2. Und nach der Pause geht's weiter mit Vietnam.
Good morning, Vietnam.
Wie möchte vollkommen unangebracht dieses
Zitat eigentlich.
Am 6. Juni 69 tritt er in die Armee ein und wird abkommandiert zu einer Spezialeinheit. Er wird Hubschrauberpilot und lernt Sprachen. Er wird zum Experten für Handfeuerwaffen und die Guerillakriegsführung. Sylvester Stallone ist wieder da. Als Rambo, der Auftrag.
Rambo ist der beste Mann, den ich jemals hatte.
Niemand wird ihn aufhalten. Kein Mensch, kein Gesetz, kein Krieg. Sylvester Stallone ist wieder da. Als Rambo. Rambo 2. Der Auftrag.
Jeder weiß, dass es einen Krieg in Vietnam gab. Jeder weiß, dass die Amis mitgemacht haben.
Ach, echt?
Der Vietnamkrieg ist aus der Medien- und Popkultur und besonders der Filmgeschichte nicht wegzudenken, aber die allerwenigsten wissen wirklich, um was es da geht und was da wirklich abgegangen ist. Und da will ich jetzt auch nicht einen auf Klugscheißer machen. Ich habe ehrlich gesagt auch keinen Plan, was da wirklich abging. Tobi, du hast dich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Mhm. Du bist ja auch hier unser History-Nerd. Hau doch mal raus. Gib uns doch mal so einen kurzen Crash. Ich lehne mich jetzt zurück. Boah, Richard, du Arsch.
Entschuldigung.
Scheiße. Alter, kippt hier sein Bier über meine Tastatur und über meine Hose.
Es tut mir so leid. Boah. Hau doch mal raus, hast du gesagt.
Hol mal schnell Haushaltspapier, Tobi.
Was, Auslandspapier?
Ausland, ey. Ganz ehrlich, mich wundert es, dass es in fast 50 Folgen Kack und Sach erst jetzt passiert.
Ja, ohne Scheiß, ey. Ey, entschuldige bitte. Ich habe gerade wirklich mein ganzes Bier irgendwie gefüllt.
Ey, das ist die Strafe dafür, dass ich handschriftliche Notizen heute
habe. Boah, du Asozialer, ey.
Ja, Entschuldigung.
Live sauber machen.
Ja. Wollen die Aufnahme gleich nochmal starten?
Morgen stinkt hier alles nach Bier.
Ey. Ja, als ob das ein Unterschied wäre zu sonst, Fred.
Scheiße, meine schöne Tastatur.
So,
der Tobi, Vietnamkrieg.
Ich lehne mich jetzt ganz entspannt zurück, Tobi. Du gibst uns jetzt einen kurzen Crashkurs über den Vietnamkrieg.
Also ich mach's wirklich ganz, ganz kurz, weil wenn man sich mit dem Thema näher beschäftigt, der Vietnamkrieg ist eine sagenhaft komplizierte Nummer gewesen. Also vor allem der Auslöser des Vietnamkriegs. Lässt sich aber relativ leicht pauschalisieren. Und zwar auf eine super super dämliche Idee der Amerikaner. Mhm. Also
was ich weiß, ist, dass Vietnam ganz früher eine französische Kolonie war und dass das Land immer Spielball der großen Mächte war.
Genau. Also
dass das immer so ein bisschen hin und her gereicht haben.
Das war so hin und her getauscht haben, so, oder was?
Ja. Jein. Also das war in französischer Herrschaft, Vietnam. Das war eine Kolonie seit 1848 oder sowas. War das in französischer Herrschaft. Und dann gab es halt in Vietnam und auch Laos und Kambodscha und was da nicht alle in der Gegend ist, halt so antikolonialistische und auch gleichzeitig kommunistische Bewegungen, die sich dagegen gewehrt haben. Das führte schon mal zu einem Krieg, also zu so einem, der Indochina-Krieg, der erste Indochina-Krieg wird es genannt. Und aufgrund von Verbündungsnummern mit Japan, also mit den im Krieg besiegten Japanern, mit den Amerikanern, die Alliierte waren von Frankreich, die dann damit eingezogen sind und so weiter. Also es ist super kompliziert. auf der, ja, aber das war die eine Seite. Auf der anderen Seite, also eben auf der Seite der Vietcong, das ist so der Spitzname, dieser Volksbewegung, also dieser kommunistischen Volksbewegung in Nordvietnam, die hatten eben Verbündete in China und der Sowjetunion. Erst unter der Hand, dann ganz öffentlich, bla bla bla. Also es ist ein super kompliziertes Machtgefüge nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen, wer sich da alles so bekriegt hat. Aber erstmal, eigentlich war es ein Bürgerkrieg, ursprünglich. Gegen die französischen Herrscher. Und dann war das auch, dass die da so demokratische Wahlen angesetzt haben. Der Typ aber merkte, also der da gewählt wurde, merkte, dass er nur eine Marionette ist. Und dann Aufstände hier und da. Und also es war wirklich für Vietnam eine super beschissene Zeit seit Jahrzehnten.
Das heißt, warte mal, das heißt, im Vietnamkrieg voraus ging erstmal ein Bürgerkrieg.
Der Indochina-Krieg. Also, der Krieg gegen die Kolonialisierung.
Also das Volk hat sich aufgelehnt gegen die
französische Herrschaft.
Gegen die Herrschaft.
Krass, in den 60ern, überleg dir das mal.
Lange vorher, in den 40ern schon.
Ach, in den 40ern schon.
Ja. Und der Vietnamkrieg, was wir heute als Vietnamkrieg bezeichnen, übrigens in Vietnam wird er der amerikanische Krieg genannt. Beziehungsweise in Indochina.
Ist ja eigentlich logisch, ja.
Genau. der ging dann offiziell von ungefähr 1955 bis 1975. 20 Jahre.
Krass. Ja. Voll die verdrehte Welt, ey. Ja. Das ist ein Vietnamkrieg, ey, das haben die zu adaptieren.
Ja, und das lässt sich, also warum die Amerikaner, wie gesagt, abgesehen von den komplizierten Verbindungsverhältnissen innerhalb der Kolonialmächte, auf eine tatsächliche Idiotie zurückführen. Und zwar die Angst des Präsidenten, das war dieser, ich kann mir diesen Namen nicht merken.
Mao Zedong.
Ist nicht so wichtig. Nee, Amerikaner. Amerikanischer Präsident, der den dann auch angefangen hat.
The Mao Zedong.
Lyndon B. Johnson. Genau. Der war so als einer der Vorreiter, als Bekämpfer der Angst vor dem Kommunismus. Weil der Kommunismus wurde, das dann den Domino-Effekt, haben die dem zugeschrieben. Also, ne, Domino-Steine kennen ja, wenn die umfallen, nehmen sie alle mit. Und immer mehr Länder wurden kommunistisch. Das fing in Russland an, dann der ganze Ostblock wurde kommunistisch, das ging dann über China, also so die Idee, ging dann über China, weiter nach Indochina, da wurden sie auf einmal alle kommunistisch. Und dann hatten sie Angst, dass das über den Nahen Osten, über Afrika nach in die USA kommt.
Ach so.
Das war der Gedanke dahinter.
Ja?
Ja. Also die Gedanke dieser Angst.
Alles
klar. Von den Amis,
also super realistisch.
Und das heißt, die sind dann in Vietnam eingefallen, um dort im Prinzip die Ausbreitung zu stoppen?
Jein, also die waren vorher schon da, weil sie mussten, weil Verbündete und so, ne, mit Frankreich. Und da ging dann die Großoffensive im Prinzip los. Das war so um 55 herum, so langsam, aber sicher wurden es immer mehr Amerikaner, die dann herumgeballert haben. Und 75 war das Ding dann irgendwann offiziell verloren. Nixon hat dann angefangen, die Leute wieder zurückzuholen. Also Leute, das hat nicht viel Sinn, was wir da tun. Kommt mal wieder zurück. Und in Vietnam selber ging es übrigens noch lange weiter, also dieser Bürgerkrieg. Da gab es noch relativ viel Trouble. Mhm. Ich glaube, heute sogar immer noch hier und da. Und das sind so die Eckdaten.
Lässt sich das wirklich so banal zusammenfassen, dass die Amis Angst vor dem Kommunismus hatten und deswegen in dieses Land einfallen wollten?
Wie gesagt, das war ursprünglich so ein ganz kompliziertes Verbündnis. Also ich kann das jetzt referieren, wenn du willst, aber dann bin ich hier eine halbe Stunde beschäftigt.
Oder sind die?
Also wer da mit wem verbündet war, weil die Japaner spielen da noch eine große Rolle.
Ich wollte gerade sagen, ist das so wie so eine Art NATO-Ding jetzt quasi, dass wenn im
Prinzip... Die Alliierten.
Klar, aber dieses Alliiertenverbündnis, dass wenn im Prinzip in Vietnam dann gegen die französische Vorherrschaft oder Kolonialherrschaft rebelliert wurde, Frankreich seinen alliierten Verbündeten Amerika mit angehauen hat und die dann im Prinzip da rein sind. Alles klar. Also Weltpolizei Amerika. Wir gehen jetzt nach Vietnam, um im Prinzip unserem Verbündeten zu helfen.
Genau. Und da ist halt eben diese NLF, also diesen Vietcong, also was wir heute als Vietcong kennen.
Ganz kurz, der Vietcong ist eine Volksbewegung, eine kommunistische Volksbewegung.
Das ist der Spitzname dieser Bewegung. Die heißt eigentlich, also auf Deutsch, die Nationale Front für die Befreiung Südvietnams.
Also die Volksfront von Judäa.
Kommunistialisierung. Also die wollten daraus Kommunisten machen, diese Volksbewegung. Und das ging eben aus dem Bürgerkrieg hervor. Kann ich die Bewegung verstehen? So, Kommunismus wusste damals ja noch keiner, dass das ein totaler Nonsens ist. Also in der Praxis. Und habt ihr bestimmt schon mal gehört, diesen Namen.
Das wissen einige bis heute immer noch nicht.
Mun Chi Mu oder so, keine Ahnung. Jedenfalls, die führten es an, Viet Minh nannten die sich eigentlich. Und das war diese Volksbewegung, daraus wird dann der Spitzname Vietcong irgendwann. Mhm. Und Die haben sich eben gegen diese Kolonisierung gewehrt. Also ein durchaus verständlicher Grund, einen Bürgerkrieg anzufangen. So, Leute, lasst euch in Ruhe, lasst uns in Ruhe, ihr sitzt auf der anderen Seite der Welt, was habt ihr mit uns zu schaffen?
Ja.
Das war ja überall auf der Welt der Fall, dass die dann irgendwann angefangen haben zu rebellieren, diese ganzen Kolonien. Mhm. Zu Recht auch. So, und da das eben dann Kommunisten waren und die Amis Angst davor haben, sind die mit besonderer Härte dagegen vor. Und das wurde dann irgendwann ein Ideologiekrieg. Also es hatte nicht mehr viel damit zu tun, die demokratische Regierung da zu unterstützen. Weil die war eh nur ein Marionettentheater der Franzosen. Also dieser Vichy-Regime nannte sich das, das waren die Franzosen da unten. Die haben halt Marionetten eingesetzt und dagegen haben die Leute sich gewehrt und die Amis haben denen geholfen, diese Marionetten weiterhin zu unterstützen. Ja.
Das Ziel der Amis war, diese Volksbewegung, den Vietcong, einfach zum Schweigen zu bringen.
Genau. Und gegen den Kommunismus zu kämpfen. Mhm. Das war im Prinzip so ein Stellvertreterkrieg. Das ist so das Beispiel für einen Stellvertreterkrieg.
Okay.
Statt dass die Amis gegen die Russen kämpfen, kämpfen hier irgendwo am Arsch der Heide in irgendeinem Land, das, böse gesagt, niemanden interessiert,
ja,
denselben Krieg, den sie hätten, auch über die ganze Welt verteilen
können. Ach krass, das heißt, das war nicht irgendwie, weiß ich nicht, jetzt so wie die Afghanistan-Kriege oder irgend sowas, war das nicht irgendwie ein Kampf um Land und Rohstoffe, sondern
ja,
es war
angeblich auch, logischerweise. Mhm. Was sind Amis, die da Krieg geführt
haben? Ja, deswegen würde mich gerade nur interessieren, weil was gibt's denn für Bodenschätze in Vietnam?
Haben die, da müsste ich jetzt mal nachgucken, aber die haben welche.
Brauchen die etwas Demokratie?
Ja, genau. Ja,
aber also um Ressourcen ging es da mit Sicherheit nicht.
Ja, wie gesagt, es gibt Leute, die sagen, da ging es auch um Ressourcen. Es ging auch um Ressourcen, es gab Ressourcen oder es gibt Ressourcen in Vietnam. Aber es war eher ein Ideologiekrieg.
Ja, es ist jetzt kein Land, das für seine mächtigen Ölreserven bekannt ist.
Nee, deswegen brauchen die auch keine Demokratie da.
Ja, genau. Und hier der Woodrow Wilson, auch so ein amerikanischer Präsident, der hat das halt weitergeführt, ne? Der ist ja dann. Dann gingen halt diese ganzen abgefahrenen Sachen, die wir heute aus den Filmen kennen, die wirklich ekelhaft grausam waren. Mhm. Was wir gerade schon mal hatten mit diesem Entlaubungszeug, dieses Orange.
Agent Orange.
Agent Orange. Mit Napalm. Das war ja der erste wirkliche Großeinsatz von Napalm. Also dieses Zeug, was man drüber streut und es brennt tagelang und es brennt alles nieder.
Napalm ist eingedicktes Benzin.
Mhm.
Also das ist chemisch weiterverarbeitetes Benzin, das wirklich fast zu gelartig ist. Und das brennt super heiß. Es ist super gefährlich. Selbst wenn du nur ein paar Tropfen davon abkriegst, hast du heftige Verbrennungen. Wenn du damit einen Volltreffer abkriegst, bist du auf jeden Fall tot. Und du kannst es nicht mit Wasser löschen, denn es schwimmt einfach auf dem Wasser oben drauf. Also du musst mit Hightech-Feuerwehr-Equipment kommen und bestimmten anderen chemischen Stoffen, um das zu löschen.
Ja.
Ganz fiese Scheiße. Und das haben die da über. Also die haben da ganz widerliche Sachen gemacht mit Agent Orange, mit Napalm, wo die ganze Dörfer abgefackelt haben. Und dieses Agent Orange war ein Entlaubungsmittel. Also der Vietcong, wir sprechen ja gleich noch über Guerillakrieg und so weiter, der Vietcong, also die Einheimischen, hatten natürlich den großen Vorteil, dass sie das Land viel besser kannten als die Amis. Und die konnten sich verstecken in den Wäldern. Die konnten ihre Truppen in Anführungszeichen unentdeckt durch die Wälder bewegen und waren versteckt. Und die Amis hatten dann die im ersten Moment natürlich, so zynisch es klingt, einleuchtende Idee, hey, dann entlauben wir die Wälder. Wenn die Bäume alle keine Blätter mehr haben, können wir super mit unseren Flugzeugen gucken, wo sind denn die fremden Truppen, und haben Agent Orange, so einen chemischen Stoff, ausgelassen, der die Bäume entlaubt. Da ist super viel Dioxin drin, mega giftiger Stoff, der die Ländereien da auf Jahre verseucht hat und der halt auch stark krebserregend ist. Und das ging nicht nur gegen die einheimische Bevölkerung, sondern auch gegen die eigenen Truppen.
Ja,
ganz viele Vietnam-Soldaten, die zurückgekommen sind, hatten Krebs wegen Agent Orange.
Ja. Also es ist wirklich so, dass wir hier von Zahlen sprechen, von den Amerikanern sind irgendwie knapp 5.000, 6.000 Leute oder sowas umgekommen, Soldaten, auf der Seite des Vietcongs, nicht nur des Vietcongs, sondern auf der Seite Vietnams insgesamt. Die niedrigsten Schätzungen gehen von 2 Millionen aus, die höchsten Schätzungen von 5 Millionen.
Und bei den Amis nur ein paar Tausend?
Es waren wirklich
lächerlich wenige
im Vergleich.
Eine Industrienation mit quasi lächerlich wenigen Verlusten trotzdem in die Knie gezwungen. Aber das ist ja auch zum Beispiel, weil Tobi das gerade sagte, dass der Vietnamkrieg war einer der ersten Kriege, der medial geführt wurde. Das heißt, da sind wirklich das erste Mal mitunter auch wirklich Reporter mit an die Front gegangen und haben da zeitgleich berichtet. Gibt's ja auch dieses, ich will nicht sagen schönes Bild, aber dieses bekannte Bild von einem Oh, ich habe seinen Namen vergessen. Scheiße, das ist einer meiner Lieblingsfotografen. Ich blöder Esel.
Du meinst das Kind?
Das, genau, das Agent Orange-Kind. Das Napalm-Kind, was fotografiert wurde auf der Straße, was halt tatsächlich Agent Orange abgekriegt hat und wo du halt siehst, dass
Napalm
abgekriegt hat. Verwechsel das nicht. Napalm abgekriegt hat und irgendwie 80% des Körpers halt wirklich verbrannt ist und nackt auf einen Kriegsjournalisten zugerannt ist und er halt einfach ein Foto gemacht hat, wo dann auch ganz große Diskussionen losging. Hier Rolle der Presse in solchen Gebieten und solchen Sachen. Was wenige wissen, der hat das Foto geschossen, hat das Kind danach hochgenommen und ins Lazarett gebracht.
Sofort. Mit 80% Körperverbrennung wär's wahrscheinlich verreckt, aber der Rücken dieses Kindes war verbrannt.
Und ja, das und das Kleid war an den
also das Körper festgeschmolzen. Das Witzige ist, das Kind hat überlebt und viele, viele Jahre später haben das Kind und der Pilot, der das Napalm abgeworfen hat, sich wieder getroffen und das Kind hat dem Piloten dann gesagt, ich verzeihe dir, weil, und das ist eine super perfide Story, der Pilot, der das Napalm abgeworfen hat, hat von seinem Befehlshaber die Information bekommen, das Dorf wäre schon evakuiert. Also das Dorf ist leer, das ist evakuiert, du wirft da das Napalm drauf, es geht uns nur darum, die Infrastruktur zu zerstören. Und der fliegt mit seinem Flugzeug da drüber, wirft das Napalm ab und in dem Moment sieht er, dass da halt noch Leute am Start sind. Der Typ ist natürlich dann hinterher völlig durchgedreht, als er wieder in den USA ist. Psychisches Wrack, verständlicherweise. Seine Frau, seine Familie, seine Kinder, alle haben sich von ihm abgewendet. Der Typ war wirklich, ist eine mega unglückliche Geschichte. Ja. Und viele, viele Jahre später haben er und dieses Kind von diesem Foto sich tatsächlich in der Realität getroffen.
Krass. Das ist ja so ein bisschen wie die Geschichte von diesem Piloten, der damals die Bombe auf Hiroshima abgefeuert hat, der sich auch irgendwann umgebracht hat, seiner
die Verantwortung wegen, ja.
Ich habe mich übrigens gerade zahlentechnisch vertan. Ich habe zwei Zahlen verwechselt. Bei den US-Soldaten sind 58.000 Soldaten gestorben und 5.000 Verbündete.
Okay, das kam mir auch ein bisschen wenig vor.
Grade. Also 5.000 amerikanische Verbündete. Witzigerweise, wenn man bedenkt, dass es eigentlich eine französische Kolonie war.
Ja.
Also das zehnfache US-Soldaten-Ideologie.
Aber so. 60.000 ist schon krass versus Millionen.
Ja, also wie gesagt, 2 bis über 5 Millionen die Schätzungen. Und ungefähr von diesen 5, gehen wir mal von 5 Millionen aus, weil, sind wir ehrlich, mit den ganzen Spätfolgen und so sind es mindestens 5 Millionen. Und
wenn es nur 1 Million ist.
Ja, 1,3 Millionen davon waren angeblich nur Soldaten. Hm. Das heißt,
das war fast Zivilbevölkerung.
2/3 waren Zivilbevölkerung.
Ja. Ja. Ja, richtig, richtig krass. Ich habe auch ganz viele Sachen darüber auch mal gelesen.
Ho Chi Minh hieß übrigens der Anführer von diesem Vietcong-Nummer.
Ah, Ho Chi Minh?
Ja, haben wir ja schon 1000 Mal gehört.
Der Name sagt einem was.
Nee, ich habe Mao Zedong von gesagt. Ho Chi Minh, ja.
Das war der Anführer des Vietcong.
Ja, also der Begründer dieser ganzen Idee.
Das ist ja auch, was wollte ich denn sagen? Genau, die Amis waren ja zum Beispiel auch mit ihrer dicken Infanterie, was sie im Prinzip hatten, oder ihrer größten Ausrüstung, haben auch Kriegsexperten danach gesagt, die waren vollkommen falsch ausgerüstet in diesen Dschungel halt gegangen. So wie die Soldaten damals, als sie nach Stalingrad gegangen sind, die deutschen Soldaten unterversorgt waren im Prinzip und dem Winter dann erlagen, so waren die amerikanischen Soldaten, als sie im Vietcong waren, in Vietnam waren, vollkommen überbeladen.
Ja,
die hatten viel zu viel dabei. So mit der, weil teilweise sind ja auch Soldaten dann dahin, die während der Zeiten des Monsuns halt dann einfach dahin sind, wo es halt irgendwie 3-4 Monate lang nur regnet jeden Tag. So, die sind teilweise sind da Leute wieder nach Hause geschickt worden oder gestorben, weil denen buchstäblich die Füße weggefault sind und so eine Scheiße.
Die hatten ganz große Probleme mit dem Klima, sehr feucht, tropisches Klima, extrem unzugängliches Gelände, hügelig, riesige Wälder, ganz viele versteckte, sag ich mal, Höhlen und Möglichkeiten der Guerilla-Armee, sich zu verstecken. Die waren darauf einfach nicht vorbereitet, die Amis.
Ja. Und sie haben dem Vietcong auch noch einen bösen Spitznamen gegeben. Charlie.
Charlie.
Ja, sehen wir immer. Deswegen hat er. Kennst du das nicht aus Forrest Gump auch?
Ja, doch, Charlie.
Das kennt sagt, man, er hat immer nach Lieutenant Dan hat immer nach irgendeinem Charlie gesucht. Das waren die Vietnamesen.
Wisst ihr, woher das kommt mit Charlie? Also ich weiß es nicht.
Ich weiß es leider auch nicht.
Aber ich kann sofort mal rausfinden. Hier von wegen diese Ideologienummer. Als Lyndon B. Johnson, der war der Vizepräsident von Kennedy. Und als Kennedy erschossen wurde, ist er halt ins Amt gekommen.
Ja.
Deswegen kennt den auch kaum einer, aber war halt so.
Ja, und der hat diese Kennedy Idee,
gekommen, die Kennedy halt hatte. Verlieren. Kennedy war ja auch so ein Kommunistengegner. Und der hat dann mehr oder weniger bei seiner Antrittszeit hat er halt gesagt, also Lyndon B. Johnson, er will er verspricht nicht zuzulassen, dass Vietnam den gleichen Weg nimmt wie China. Mhm. Und er will den Kommunisten das Fürchten lehren. Das waren so seine Worte gegenüber Vietnamkrieg. Das war irgendwann in den Anfang der 60er.
Na krass, hat er natürlich mit so einem im Prinzip total sinnlosen, vergeudeten. Deswegen wird es der sinnlose Krieg genannt auch, ja?
Ja, der war total sinnlos, dieser Krieg. Also was heißt sinnlos? Also in Vietnam sehen die Leute das wahrscheinlich anders. Ja. Aber weltpolitisch gesehen war das ein total sinnloser Krieg.
Charlie, ich hab's hier. Also das ist eine total banale Erklärung. Und zwar die Abkürzung von Vietcong ist VC. Mhm. Im NATO-Alphabet, im Militäralphabet ist das Victor und Charlie. Und deswegen ganz einfach die Abkürzung Charlie. Mhm.
Jeder, der Battlefield Vietnam gespielt hat, der kennt ja auch die Bezeichnung. Man könnte auch mal so Kommandos loslassen. Haben sie auch mal, wenn du einen Gegner gesehen hast, konntest du mal, ich glaube, auf 4 drücken oder so. Und haben die deine Einheiten immer gerufen, Charlie spotted. Ja. Wo ist das immer, wo der Gegner ist?
Es gibt übrigens eine sogenannte Tonkin-Resolution. Das ist nach so einem Vorfall in einer Gegend, die hieß Tonkin. Danach, und daher kommt diese Nummer mit dem Napalm und dem Agent Orange und so, wurde festgelegt, dass alle notwendigen Maßnahmen, um irgendeinen bewaffneten Angriff auf US-Streitwehre abzuwehren und weiter Aggression zu verhindern, erlaubt wurden.
Boah.
Also, und das ist eben diese, ich sag mal, der schlechte Teil für die Vietcong-Leute, der Überbewaffnung gewesen. Die haben halt alles abgefeuert, was sie haben. Mhm. Und dann eben auch Sachen, wo die Spätfolgen, wie bei dem
Agent Orange.
Ich will mal Orange Butt sagen. Wisst ihr, was Orange Butt ist?
Ja.
Was ist Orange Butt?
Gras.
Ja. Also. Es gab auch
neben Agent gehört, Orange,
das wissen wir, gab es auch Agent Blue. Das muss eine üble Scheiße gewesen sein. Da war Phosphor drin.
Die haben ja einfach alles darauf geschmissen.
Da gibt und es,
die wussten nicht mal, was für Spätfolgen das Zeug hat. Ne? Die haben das entwickelt. Geil, rauf damit.
Ja, klar. Da gibt es diese Szene bei Forrest Gump, wo er im Helikopter ist, über Vietnam. Mhm. Und dieser eine Soldat mit einer fetten MG.
Ach, der einfach auf die Zivilisten
schießt. Der halt aus dem Helikopter auf irgendwelche Reisbauern ballert. Tak, 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 tak.
Ja. Das ist übrigens bei X-Men Origins Wolverine, aber ich lasse dir deine Illusion.
Nee, das ist auch bei Forrest Gump, glaube ich.
Mm-mm. Das ist bei X-Men Origins Wolverine, wo Sabretooth da sitzt und einfach irgendwelche Reisbauern schießt.
Krieg ist die Hölle, Mann. Ist das nicht aus Forrest Gump? Die Hörer mögen uns verbessern.
Ja. Hat das Baba gesagt?
Jedenfalls, was man halt auch sagen muss für die Soldaten, also von wegen Kinder, Mörder und so weiter, für die Soldaten war das halt echt die Hölle. Also das wirklich die Hölle. Wie was Richard gerade schon sagte, denen sind zum Teil die Füße abgefault und solche Sachen. Und dass die, diese Brandschatzlogik, das gab es ja schon immer, nach Kämpfen rasten Menschen einfach aus. Mhm. So, ne? Und wenn du jetzt, stell dir mal vor, du bist so ein Soldat in Vietnam. Du bist da seit 3 Monaten, dir fangen langsam an die Füße an zu schimmeln. Ja, du schleppst den ganzen Tag 40 Kilo Waffen mit dir durch die Gegend. Du feuerst nie irgendwas ab, weil die haben ja seltenst Leute getroffen.
Das haben sie auch gesagt.
Wenn, wurden sie umgebracht.
Ja, also
die haben seltenst zurückgeschossen.
Das haben sie auch gesagt, dass viele der Truppen, die in Vietnam waren, nur ungefähr die Hälfte der US-Soldaten, die wirklich da waren, haben tatsächlich was vom Krieg gesehen. Dafür hat die andere Hälfte alles gesehen.
Ja. Und dann kommst du halt in irgendein Dorf und du siehst ja im ersten Moment einfach nur rot. Also nicht nur, dass es der Feind ist, sondern einfach du bist wütend auf die Gesamtsituation. Das hätte auch ein amerikanisches Dorf sein können. Die hätten wahrscheinlich alles niedergeschossen.
Wenn auf dich gefeuert wird, dann siehst du rot.
Ja.
Wenn du dein Leib und Leben in Gefahr siehst, dann Adrenalin, dann siehst du rot. Dann denkst du nicht mehr über irgendwelche ethischen und moralischen Grundsätze nach. Dann wehrst du dich, dann kämpfst du ums Überleben.
Meine Oma sagt immer, erst das Fressen, dann die Moral.
Ja. Es ist übrigens auch so, dass das der Vietnamkrieg der Krieg ist, wo die meisten Kugeln verschossen wurden im Vergleich zu den Treffern.
Ja.
Und das liegt aus vielen, also viele Leute sagen, dass das da, und also Zeugenberichte liegt das daran, dass die Leute mit Absicht daneben geschossen haben. Die wollten nicht mehr kämpfen. Also die Amis. Also die,
das
die
Soldaten. Das habe ich auch
gehört, ja. Es gibt bei Männer, die auf Ziegen schauen, gibt es eine sehr schöne Szene. Die angeblich auf einer wahren Geschichte beruht, wo ein ganzes Bataillon, da stehen so ein paar Leute, Vietcong vor denen, und die schießen alle mit Absicht daneben. Ein ganzes Bataillon, weil keiner wollte der sein, der schon wieder jemanden erschießt. Mhm. Und das beruht angeblich auf einer wahren Geschichte. Und es gibt so ganz viele Zeugenaussagen von irgendwelchen Generälen und so, dass irgendwann die Truppen wirklich verweigert haben, also nicht den Befehl verweigert haben, sondern daneben geschossen haben. Mhm. Und du kannst ja, man kann schwer beweisen, dass jemand mit Absicht daneben geschossen hat.
Ja,
das ist wirklich schwer beweisbar. Dann wäre es ja illegal.
Auf jeden Fall.
Ein Krieg. Ah,
krass,
bescheuerterweise.
Ja, und in der Zwischenzeit, während die Soldaten dann im Vietnam waren und da versucht haben, quasi die Demokratie zu verteidigen und denen eingetrichtert wurde, dass es für ihr Land ist, ging zu Hause in den USA, da brach die Hölle auch zeitgleich los. Riesenprotestwelle.
Die größte Friedensbewegung in der Zeit der westlichen Welt.
Ja, eigentlich. Die Hippie-Bewegung ist ganz, ganz groß geworden zu dem Zeitpunkt und wirklich so die Black Panther-Bewegung auch, diese innerterroristische Bewegung der Schwarzen dann auch noch in Amerika hat sich ja zu dem Zeitpunkt ganz, ganz stark forciert.
Ja.
Ja, da ging schon echt auf beiden Seiten ging richtig der Shit los, weil die Amis halt mega protestiert haben, halt auch gegen den Krieg, den sie eigentlich gar nicht wollten.
Ja. Niemand wollte diesen Krieg.
Die Amerikaner haben im Laufe des Krieges immer mehr die Unterstützung des eigenen Volkes verloren.
Ja.
20 Jahre Krieg und es ist nichts passiert. Es gab keine wirklichen Erfolgsmeldungen. Man hat immer nur Bilder gesehen von irgendwelchen weggebombten Dörfern, von Helikoptern, die Feuer spucken auf vietnamesische Dörfer und Städte. Aber es ist nichts wirklich passiert. Und die amerikanische Bevölkerung hat nach und nach einfach gecheckt, das ist scheiße. Das ist scheiße, was wir da machen. Und die US-Regierung hat vollkommen die Unterstützung der eigenen Bevölkerung verloren.
Ja. Und weil das Ding ist auch, die Leute haben auch irgendwann angefangen zu begreifen, dass egal, ob wir den Krieg gewinnen oder verlieren, es gibt keine Auswirkungen, außer die Zerstörung, die passiert ist. Mhm. Der Krieg hat keinen Effekt, egal wie er ausgeht.
Ja.
Und das war ja wirklich so.
Ja.
So, der ist jetzt, das war ja so ein schleichendes Ende. Das war ja nicht so, dass von jetzt auf gleich das Ding beendet wurde, sondern hier bei Wilson noch ging das immer weiter zurück und Nixon hat dann ja die letzten irgendwann zurückgeholt und so.
Ja.
Das ist ja nicht so, dass die von jetzt auf gleich den Krieg verloren hätten, sondern die mussten einfach irgendwann aufgeben. Das hatte keinen Sinn, dieser Krieg. Und irgendwann musste auch die Regierung einsehen, dass dieser Krieg keinen Sinn hat.
Das hat Kennedy ja nicht sogar dann zurückgeholt, final?
Kennedy war schon längst tot.
Nixon hat den Krieg
beendet.
Kennedy war ja schon seit 10 Jahren tot.
Also, ja, sorry. Das ist schon langsam so die Überleitung zum Thema Guerillakrieg. Also Kriegsführung muss man sich ja vorstellen, früher damals, da war noch alles gut. Früher war Krieg führen, ich rede jetzt wirklich so von Napoleon, 18. bis 19. Jahrhundert. Früher funktionierte Krieg führen so: zwei Armeen verabreden sich, also die haben sich tatsächlich teilweise verabredet, dass die Führer sich einen Termin und einen Ort ausgemacht haben, wo dann diese beiden Heere.
Wann eine Schlacht stattfindet.
Ja, wo dann diese beiden Heere aufeinander getroffen sind, auf freiem Feld. Soldaten gegen Soldaten und der eine bombt den anderen zu Schrott oder meistens war es so, dass einer dann einfach geflüchtet ist.
Mhm.
Ja? Und dass es dann einen Gewinner dieser Schlacht gibt. Symmetrische Kriegsführung. Zwei Armeen stehen sich gegenüber.
Das ist ja im Mittelalter schon so gewesen.
Ja, genau.
Das war eigentlich schon immer so.
Ja. Vietnam ist das absolute Paradebeispiel für asymmetrische Kriegsführung. Wir haben auf der einen Seite die Amerikaner. Das ist eine klassische Armee. Also das sind ausgebildete, in Anführungszeichen, Soldaten, die mit Kriegsgerät dahin kommen, wir möchten Krieg führen.
Vor allem mit Technik.
Genau.
Die militärisch organisiert sind, bla 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 bla. Auf der anderen Seite haben wir den Vietcong. Kann man das sagen? Ist das rassistisch, Vietcong?
Das ist halt damals der Spitzname gewesen, aber ich glaube, der ist... Weiß ich nicht.
Nee, wieso?
Lass uns Vietmin sagen.
Nee, wieso? Du hast doch damals auch. Ja, es waren halt auch im Zweiten Weltkrieg, waren es die Nazis und die Alliierten.
Ja, wir sagen jetzt einfach Vietcong. Falls es rassistisch ist, dann haben wir das übersehen oder überhört. Also wir haben die Amis, diese konventionelle Armee und der Vietcong, das ist keine Armee.
Nee.
Also denen stehst du nicht auf einem Schlachtfeld gegenüber. Das ist die Bevölkerung, die sich mit Guerillakriegstechniken wehrt. Und da möchte ich jetzt, Richard, dir so ein bisschen das Wort geben, denn du hast dich so ein bisschen auf das Thema Guerillakriegsführung ja vorbereitet.
Ja, ist nämlich auch mega interessant, auch weil zum Thema Guerilla, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe
Guerilla.
Guerilla. Ja, ich hatte nicht
also Spanisch. Also Doppel-L im Spanisch wird ausgesprochen wie ein J.
Ja, okay, ich hatte nicht Spanisch.
Deswegen heißt es ja auch Mallorca.
Und weißt du was? Gorillakrieg, okay. Wir haben bewaffnete Gorillas in den Vietnam nach Vietnam geschickt und haben die kämpfen lassen.
Mit Zylinder und Zigarren, wir nannten sie Steve. Das ist ja mein Traumhaustier.
Ich wollte gerade sagen, jeder, der das Thema kennt, Harambre war auch dabei. nee, aber wie gesagt, wenn ich immer an Guerillakriege gedacht habe, oder wenn das immer hieß, auch in irgendwelchen Filmen, übrigens, um auch mal wieder auf John Rambo dann zurückzukommen, Guerilla, dachte ich immer so, oh, krass, so Guerillakämpfer ist sowas, sowas, der im Mega dem Chaos eigentlich so voll die heftigen Techniken drauf. Ich dachte mal, Guerilla war immer für mich so gleichzusetzen wie mit einer Kampftechnik.
Sind geile Typen.
Tatsächlich, ja, genau. Genau, so jeder, der Guerilla kann, oh, leg dich nicht mit dem an, so, das ist mega der heftige Typ einfach nur, ne? Guerilla ist eigentlich im Prinzip so, hat auch ganz viele andere Bezeichnungen. Es gibt natürlich dann Guerilla einfach nur als Bezeichnung der
Guerilla.
Als Bezeichnung dieser Kriegsart, dann Guerilla-Kämpfer, Widerstandskämpfer oder einfach ganz klassisch Partisan. Nee. Das sind Partisanenkämpfer, also,
Was ist ein Partisanenkämpfer?
Ein passiv-irregulärer.
Ich bezeichne ein kompliziertes Wort mit einem anderen komplizierten Wort.
Ein Partisan ist ein passiv-irregulärer Kämpfer, also jemand, der nur handelt, wenn er muss.
Irregulär.
Genau.
Nicht schlecht.
Und tatsächlich das Wort Guerilla.
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 Spanisch.
Ja, kommt aus dem Spanischen und heißt kleiner Krieg, weil Guerra.
Eigentlich müsste es Kriegchen heißt.
Ja, genau. Es ist eine Verniedlichung, weil Guerra, Guerre, also jeder, der Spanisch spricht, darf mich gerne korrigieren. Ich hatte nie Spanisch. Guerra heißt
Guerra.
Krieg.
Guerra. Okay, warte, ich habe keine Ahnung, wie das geschrieben wird.
Ja, heißt Krieg. Heißt einfach Krieg in Spanischen. Und Guerrilla ist dann der kleine Krieg.
Kriegchen.
Es hat sich etabliert hat sich das Ganze nämlich während der spanischen Unabhängigkeit. Guerra heißt es.
Guerra, Entschuldigung.
Ja, keine Ahnung.
Lass den mal sein Referat halten.
Tobi. Alles gut. Etabliert hat sich das Ganze nämlich dann in den spanischen Unabhängigkeitskriegen, nämlich schon zu Zeiten von Napoleon, zwischen 1807 und 1814 in, jetzt dürft ihr mal lachen, Venezuela.
Venezuela.
Ja.
Weil
Napoleon ja auch großer Kriegsherr, dafür bekannt halt auch tatsächlich, dass er seine Armeen in Riesenformationen und mit wirklich Plan und Taktik hingeschickt hat. Und die spanischen Kolonien haben sich halt dagegen gewehrt, indem sie halt einfach kleine Kriegsgruppen gebildet haben und den nach und nach zermürbt haben halt einfach, sodass er nichts mehr machen konnte, weil die Truppe irgendwann demotiviert war. Was ja in Vietnam nun mal auch passiert ist. Die Leute hatten keinen Bock mehr.
Zermürben.
Keinen Bock mehr ist ein geiler Ausdruck. Ich habe keinen Bock mehr auf den Krieg hier. Genau, das ist nämlich einfach eine Organisation in kleinen Gruppen und sich das Gelände zu nutzen machen. Und es gibt, also wie gesagt, ich dachte bei diesem Begriff, dachte ich immer daran, das sind so spezielle Kampftechniken, Kampftaktiken. Ja, also wenn man das anwendet, wenn man das anwendet, dann ist man so Typ Guerilla quasi, ne? Mhm. Ja, voll für den Arsch. Guerilla bezeichnet nur eine andere Form des Krieges. Das ist im Prinzip Kleinbürgerkrieg. So, du findest dich in kleinen Gruppen zusammen. Ja. Und es gibt von Sir Robert Thompson, und jeder, der das nachlesen möchte, ich kann es nur jedem empfehlen. Ich habe heute eine kleine Leseempfehlung auf Amazon mir reingezogen. Der schrieb Classic Guidelines of Guerrilla Warfare. Mhm. Das ist tatsächlich ein Bestseller, das Ding. Da führt er so ganz minutiös auf, was für klassische Formen von Guerillakriegen es gibt. Und es ist tatsächlich auch beim Militär, wird das teilweise gelehrt.
Ja, logisch.
Wie so Spezialeinheiten halt das halt wirklich so, dass halt diese Bewegung daraus plötzlich, typisch, ich würde fast sagen, typisch deutsch, daraus so ein Guideline gemacht wurde, weißt du? Du kannst doch nicht mal einfach ein Gedicht lesen, nee, irgendwann ab der Oberstufe musst du den Scheiß ja interpretieren und kaputt machen damit.
Ja, das ist halt, das ist so der einfache Bürger, der sich verzweifelt wehrt.
Nicht verzweifelt, sondern gekonnt wehrt. Und zwar, gekonnt, pass auf,
das sind ja Soldaten. Das sind
nicht also nur
Guerillakriege.
Nicht nur, es haben auch tatsächlich einfache Bauern, haben auch Guerillakrieg betrieben. Aber
was ich meine ist, Guerillakriege, also da, wo die stattfinden, ist das, boah, ich würde sagen, fast nie, wenn nicht sogar wirklich nie, eine Situation, wo ein General auf die Idee kommt, ich schicke meine bestausgebildeten Soldaten in einen Guerillakrieg. Mhm. Sondern das sind meistens Bürgerkriegssituationen, wo das angewendet wird.
Genau.
Wie zum Beispiel da diese Wehrnummer gegen Napoleon.
Genau.
Wie Bolivien, Che Guevara, diese ganze Nummer. Da haben sich einfach irgendwelche Leute zusammengetan, also Rebellen zusammengetan und haben einen Guerillakrieg gegen die
Che Guevara, wer das zum Beispiel nicht weiß, Che Guevara ist einer der bekanntesten und besterprobtesten Guerillakrieger gewesen. Das Ding ist halt einfach, seine Rebellion ist am Ende daran gescheitert, weil eins der Merkmale von Guerilla ist, jeder Guerillakämpfer, sei er organisiert durch die Armee oder halt so ein freier Rebell quasi, ne, die sind unglaublich abhängig von der Gesellschaft. Das heißt, wenn die Gesellschaft denen nicht zustimmt, dann sind die im Prinzip gefickt, weil die sind darauf angewiesen, weil die keine Organisation sind und nicht vom Staat unterstützt werden. Die sind darauf angewiesen, dass ihnen die Bevölkerung einfach hilft. Also, und das ist das, was Che Guevara im Prinzip dann in den Rücken gefallen ist, weil die nicht damit einverstanden waren, was er gemacht hat.
Also der Guerillakrieger, um das mal so ganz platt auszudrücken, der braucht halt, wenn er am Bauernhaus vorbeikommt, das Brot von den Bauern.
Genau, der muss auf seine Unterstützung hoffen.
Weil er keinen militärischen Apparat im Hintergrund hat, der ihm die Feldrationen liefert.
Weil der militärische Apparat würde den ja auch kaputt machen. Und dann wäre die ganze Taktik ja hinfällig. Ja,
ganz genau. Und das ist zum Beispiel auch so ein Ding bei den Expendables zum Beispiel. Die Expendables, diese Angriffstruppe, ist eine reine Guerillatruppe. Die handeln im Prinzip wie so eine private Sicherheitsfirma, aber halt in Kriegsgebieten.
Genau.
Und das Geile ist halt auch zum Beispiel, und jetzt um mal auf Rambo zu kommen, und das finde ich macht ihn eigentlich noch mehr zum Ficker, als er eigentlich ist. Eine Guerilla-Einheit identifiziert sich laut Sir Robert Thompson an ihrer Mobilität, Flexibilität und der fehlenden Identifizierbarkeit und dass sie an den Flanken und an den Rücken des Gegners agieren. Das heißt also, du bist mitten im Gefecht, aber eigentlich, weil du nicht identifiziert bist und auch die Regierung dich immer verneinen würde, wenn es aufkomme, dass du eine Guerilla-Einheit bist, du bist vollkommen auf dich alleine gestellt. Das heißt, du musst deine ganze militärische Ausbildung so verinnerlicht haben, dass du im Prinzip nur darauf getrimmt bist, den Gegner einzuengen und nach auszuschalten. Die waren auch immer, die Guerilla-Einheiten, die waren immer mobil. Die sind immer von Stationspunkt zu Stationspunkt gezogen. So ein bisschen kann man sich das vorstellen wie bei Predator zum Beispiel. Ja. Die Truppe das auch. Das ist eine ganz, ganz klassische Guerilla-Armee. Mhm. Gut organisiert, aber eine Guerilla-Truppe.
Man muss allerdings dazu sagen, dass das Ganze, das ist jetzt sehr theoretisiert, beziehungsweise auf die Neuzeit, sag ich mal, böse bezogen. In der Realität sahen Guerillakriege jetzt nicht so aus wie bei Predator.
Nee, schon.
Oder bei, also zum Beispiel die Truppen von Che Guevara in Bolivien, das war, also die haben Hunger gelitten, die hatten nichts zu trinken. Zum Teil, weil du nicht alles trinken konntest da im Urwald. Mhm. Die sind von Dorf zu Dorf, also gerade gegen Ende, die sind verjagt worden. Die hatten Versorgungsprobleme, die hatten keine Munition. Denen ging es richtig beschissen, und zwar den ganzen Krieg über.
Ja.
Also was die praktisch vereint hat, das war ja dann beim Vietcong, also war dieselbe Nummer, war halt eben diese Rebellion, ne? Mhm. Also die Ideologie dahinter. Also diese ganze Versorgung, also eine normale Kriegsführung, in Anführungszeichen, wie die Amis das in Vietnam gemacht haben, ist deutlich angenehmer für den einzelnen Soldaten, wenn du jetzt nicht dumm genug bist, dich im Dschungel so hinzustellen, weil die eben versorgt werden. Also das ist eine sehr krasse Romantisierung zu sagen, ein Guerillakrieger ist ein geiler Typ.
Genau das Wort wollte ich gerade auch benutzen, Romantisierung. Der Guerillakrieger wird halt gerne so ein bisschen als der strahlende Held dargestellt. Das sind arme Würstchen, also das sind zum Guerillakrieger, es gibt dieses Wort Guerilla-Marketing.
Ja, ne? Also das finde ich so eine Perversion dessen, was es eigentlich bedeutet, weil Guerilla-Marketing, Das ist so ganz, ganz krass industrialisiert. Ich hasse es eigentlich.
Also Guerilla-Marketing zum Beispiel, hey, wir starten irgendeinen scheiß Flashmob irgendwo in der Stadt. Also das Wort Guerilla wird heutzutage oft synonym für unkonventionell benutzt.
Und im Volk.
Und Überraschung.
Ja, was gar nicht mal so falsch ist. Mhm. Aber
so ein bisschen den Sinn
perversiert. Das wird halt so ein bisschen flapsig, popkulturell benutzt. Wenn du ein Guerillakrieger bist, dann bist du echt fucked.
Ja, vor allem, dann hast du wirklich den Scheiß gesehen. Dann hast du wirklich den Tod kennengelernt und hast dich gegen riesige, also was heißt riesige, aber gegen dir immer in Zahl größeren Truppen gegenüber dich behaupten müssen halt wirklich. Weil also, das müssen wirklich die Kämpfer sein.
Und du bist ja nicht ein normaler Soldat, der sich dafür entscheidet, wir machen jetzt Guerillakrieg, sondern du wirst zum Guerillakrieger, wenn du in so einer Situation bist wie in Vietnam. Du bist in der Unterzahl. Die anderen haben viel mehr Geld und viel mehr Technik und viel mehr Ressourcen. Du bist mega krass im Nachteil. Die Vietcong waren in einem, das war, also die
das waren Bauern mit Mistgabeln.
Das waren, also das ist ein schönes Bild. Die Amis kommen da mit ihren Helikoptern, mit ihren feuerspeienden Flugzeugen, mit ihren MGs, mit ihrer heftigen, mit ihrem militärisch-industriellen Komplex im Hintergrund.
Da muss ich jetzt immer meinen Dozenten Techniker, also Technik schützt vor Dummheit nicht, ne?
Mit Apache Kampfhelikoptern, der feuchte Traum jedes 12-Jährigen. Und die, was hatten die? Die hatten halt Sprengstoff und die hatten ein paar ganz schlechte, rostige MGs, vielleicht ein paar Kalaschnikows, die aus dem letzten Loch pfeifen. Die konnten nicht anders. Als Guerillakrieger bist du ganz unten. Und eine der prägnantesten, falsches Wort, also eine der wichtigsten Eigenschaften eines Guerillakriegers ist so meiner Meinung nach, dass er total wertlos ist.
Ja.
Also die Amis haben ihre Soldaten auch wie Scheiße behandelt, aber die haben schon darauf geachtet, dass der einzelne Soldat, weil viel Geld in seine Ausbildung geht, geschützt wird, Sanitäter und so weiter. Die Guerillakrieger waren mega Expendable, um dieses Wort zu benutzen.
Ah, ja.
Verdammt!
Weißt du, wie ich meine? Ich wollte nur sagen, in Rambo 2 gibt es nämlich dieses eine Zitat, wo Rambo nämlich in einem Helikopter gefragt wird, warum er diese Mission auf sich nimmt. Und er nur sagte, they choose me because I am expendable. Und das für Sylvester Stallone nämlich tatsächlich. Der hat Jahre später dieses Zitat wieder irgendwo aufgegriffen und hat gesagt, daraus sollten wir einen Film machen. Und so sind die Expendables entstanden. Ja.
Also Guerillakrieger, die bedienen sich ja wirklich Terror-Taktiken.
Mit Selbstmordattentaten. Das ist genau das, wenn du so willst.
Ja. Naja, also Selbstmordattentate sind das so die Harakiri-Flieger
und ja, sowas. Also nicht Selbstmordattentate, das Kamikaze-Flieger.
Kamikaze, ja.
Selbstmordattentate sind eine Guerillataktik, wenn du so willst.
Ja. Definitiv.
Aber der klassische Guerillakrieg ist jetzt nicht damit geführt worden. Aber eben diese ganze Idee, also das, was da kriegstechnisch im Nahen Osten halt viel passiert, ist im Prinzip ein Guerillakrieg.
Ja.
Mhm. Ja, also du hast eben keine technologische Übermacht, die von einem großen Staatsapparat kontrolliert wird, sondern im Prinzip eine Rebellion.
Und ja.
Also eigentlich sind fast alle Guerillakriege, wenn du jetzt nicht einen ausgebildeten John Rambo da stehen hast, Rebellionen.
Ja.
Das kann man so grob zusammenfassen. Also beziehungsweise Rebellen sind für gewöhnlich Guerillakrieger.
Ja. Aber überleg dir jetzt mal auf John Rambo auch nochmal gebracht, ne? Überleg dir mal, in so einem Gebiet wie der Vietnamkrieg, so die Prinzip das ganze US-Militär mit seinem gesamten technischen Fortschritt und seiner militärischen Geschichte halt auch irgendwie ist vollkommen unterlegen. Und so ein Typ wie ein John Rambo ist dann mit seiner kleinen Truppe, weil der war ja auch mit seinen Kameraden dann da irgendwie unterwegs, ne? Ist in kleiner Truppe unterwegs und führt hinter feindlichen Linien, geheim im Prinzip, weil keiner ihn eigentlich erwischen darf, Guerillakampf aus, professionell.
Mhm.
Das heißt, mit dem Typen fickst du nicht rum, ey.
Nee, das ist so,
mit dem legst du dich halt einfach nicht an in dem Moment.
Ja.
Deswegen sagt er, es gibt halt Sachen, die du nicht verstehen wirst, wo dann der Colonel, der dann auch noch dem Polizisten dann zum Beispiel auch sagt, so ja, er schläft, wo sie niemals schlafen würden, er tut Dinge, die sie niemals tun würden, er frisst Sachen, bei denen sie kotzen würden. Das klar, der kennt das aus Vietnam
alles. Aber das ist halt eben, also gerade dieses Zitat ist halt eben auch so ein Beispiel dafür, dass es eben nicht der strahlende Held ist, sondern irgend so ein abgefuckter Typ, der halt auch, der auch geistig so stumpf und kaputt ist, dass er das überhaupt macht.
Irgend so ein verschwitzter Deutsch-Indianer.
Ja, mit Fukuhila, der Ratten frisst in der Höhle.
Die Amerikaner haben den Krieg verloren und sie hätten ihn auch nicht gewinnen können. Wie willst du denn so einen asymmetrischen Krieg gewinnen? Es gibt keine Armee, die du schlagen kannst. Die hätten das ganze Land wegbomben müssen, um diesen Krieg zu gewinnen.
Die hätten jeden Rebellierer töten müssen, ja.
Die haben es ja versucht, mit dem ganzen Napalm-Scheiß das ganze Land wegzubomben. Und wie willst du einen Krieg gewinnen in einem Land, Also gegen ein ganzes Volk.
Ja, genau.
Also die sind da eingefallen, um eine Ideologie, die eigentlich völlig woanders stattgefunden hat, aufzuhalten gegen ein ganzes Volk. Die haben ein Volk verteidigen wollen, das gar nicht verteidigt werden wollte. Wie willst du das machen? So, das kannst du nicht gewinnen. Und selbst wenn sie jeden einzelnen Vietcong umgebracht hätten, was sie wahrscheinlich zwischenzeitlich gemacht haben, aber dann gab es mal wieder neue. ist doch nicht unwahrscheinlich.
So zynisch das klingt, aber
Also die hätten jeden einzelnen Vietnamesen töten müssen, um diesen Krieg in Anführungszeichen gewinnen zu können.
Deswegen sage ich ja gerade, Babymörder und Frauenschänder. Ja. Jeder Vietnamese, der dir entgegenkommt, hätte im Prinzip eigentlich eine tickende Zeitbombe.
Ja, genau.
So haben die sein können,
weil jeder im Prinzip auch so war.
Ja, weil jeder dich hätte töten können.
Das war ja auch so, ne? Diese Schläferidee, was man heute so strategisch benutzt, sag ich mal, das war damals. Oder im Vietnamkrieg, natürlich gab es diese Schläferidee, dass Vietcong extra als Bürger ausgegeben haben. Aber früher oder später wurde auch jeder Bürger zu einem Soldaten.
Ja.
Weil die wollten die Amis nicht in diesem Land haben, egal wer.
Um schon langsam zu so einem Fazit zu kommen, die Amis, die nach dem Zweiten Weltkrieg ja extrem kriegsverwöhnt waren. Also die
erfolgsverwöhnt.
Erfolgsverwöhnt, kriegsverwöhnt.
Waren wir schon immer?
Also ich habe mal eine krasse Doku gesehen, der Zweite Weltkrieg aus dem All, klingt super albern, war eine mega geile Doku, irgendwann nachts natürlich auf N24, kurz vor Hitler. Und da wurde
kurz vor Hitler-Clock.
Da wurde das geil mit Zahlen illustriert. Die Amerikaner sind also es klingt zynisch, aber die Amis sind nach dem Zweiten Weltkrieg mega gestärkt hervorgekommen. Ja. Die hatten tausende Militärbasen auf der ganzen Welt und x Kolonien. Die Amis waren vor dem Zweiten Weltkrieg die Eigenbrötler, die waren ja echt Isolationisten, die haben so ihr eigenes Ding gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren sie tatsächlich wirklich fast auf einen Schlag die Welt macht. Extrem gestärkt. Und dann kommt dieser Vietnamkrieg. 20 Jahre für nichts. Das ist ein Trauma. Das ist wirklich ein Trauma in der amerikanischen Geschichte, im amerikanischen Selbstwertgefühl. Und das haben die Amis jahrzehntelang versucht, medial zu verarbeiten. Ich meine, gucken wir mal auf die Rambo-Reihe. Was die da machen, ist nichts anderes, als diesen Krieg einfach nochmal nachspielen. Aber diesmal gewinnen die Amis.
Stimmt. Ja. Ich habe übrigens gerade eine coole Zahl gefunden. Die will ich mal kurz in den Raum schmeißen, weil das zu dem passt, was du gerade gesagt hast. Von den kriegsverwöhnt, ne? Also zu dem Begriff kriegsverwöhnt. Das ist jetzt Stand 2015. Von den 239 Jahren, die Amerika 2015 existiert hat, haben die 222 Jahre Krieg geführt. Echt? 93% der Zeit, in dem die USA existiert, haben die Krieg geführt.
Nicht
irgendwo. Ja. Total irre.
Ja, es gibt auch diese schönen T-Shirts hier, USA World Invasion Tour.
Ja, genau, ne? Bombing in your country.
Das ist richtig, richtig heftig. Wenn du, das kommt jedes Jahr raus. Da wird immer ein Land nach dem anderen im Prinzip. Also entweder ein neues Land, oder neues Land hinzugefügt oder halt eine neue Jahreszahl, wenn so irgendwas jetzt abgeschlossen
haben. Wenn die Amis keinen Krieg führen, dieses, dann bricht die Wirtschaft zusammen.
Dieses T-Shirt ist unfassbar lang. Die Daten, die da hinten draufstehen, das ist unfassbar.
Das liest sich wie ein Gesamt-Tour-T-Shirt von den Rolling Stones.
Ja. Und dieses Nachspielen dieses Krieges mit positivem Ende, das findet man halt gerade in den 80ern extrem viel. Wir haben die ganzen One-Man-Army-Filme ja aufgezählt, ne?
Genau, das ist das, was ich vorhin meinte. In solchen Zeiten sehen sich die Leute nach starken Charakteren, die das schaffen. Ja. Das, was das Gemeinwohl gerne hätte, die schaffen das, einen A, sinnvollen Krieg zu führen und B, den auch noch zu gewinnen.
Mhm. Bis wann ging der Vietnamkrieg nochmal?
75.
Bis 75?
20 Jahre.
Alter,
20 Jahre.
Guerillakrieg.
Alter Falter, ey.
Und wirklich davon waren etwas über 10 Jahre heiße Phase, ne?
Ja.
10 Jahre.
Vollkommen krank. Wirklich vollkommen krank.
Ja, das macht dich als Land kaputt.
Übrigens, ganz kurzer Einschub, kleiner Gucktipp, die Neuauflage von Kampfstern Galactica, Battlestar Galactica.
Ja, nee.
Also bei.
Nein.
Moment.
Nein, lass ihn aus.
Ganz kurz, bei Battlestar Galactica, super geile, mega erwachsene, fiese Sci-Fi-Serie. Da ist es so, dass wir Menschen von den Zylonen angegriffen werden. Mhm. Die so fiese Roboter halt, um das kurz in einem Satz zu erklären. Und da sind wir Menschen im Hintertreffen. Wir sind denen krass unterlegen. Und da ist es halt so, dass die Menschheit Guerillataktiken anwenden muss. Da ist es so, dass einige der Hauptfiguren diskutieren, ob wir Selbstmordanschläge gegen die Zylonen unternehmen, um in diesem Krieg ein bisschen weiterzukommen. Mal eine ganz andere Perspektive.
Krass. Also mal von der Guerilla-Seite aus dann,
Von der Guerilla-Seite
aus.
Von der Verliererseite aus. Das ist ja das Kranke. Der Guerillakrieger ist ja eigentlich der Verlierer, der nicht verlieren kann.
Ja. Na, der ewige
Kämpfer. Also kann schon verlieren, siehe Che Guevara. Der hat irgendwann verloren, aber im ersten Moment nicht.
Ja, aber trotzdem ist es auch mega, mega interessant.
Als angegriffener Guerillakrieger kannst du praktisch nicht verlieren.
Aber dieses
Angreifen der
schon. Dieses Bild ist halt so total krass, halt einfach so diese Riesenweltmacht und Militärmacht USA, dass sie sich dann irgendwann zurückziehen, weil sie einfach nach und nach zermürbt wurden.
Ja. So. Ja. Das ist diese 300-Idee.
Ja. Und um den Bogen zu Rambo First Blood zu schließen, In diesen und in den darauffolgenden Jahren des Vietnamkrieges gab es Tausende dieser Kriegsheimkehrer, dieser Vietnam-Veteranen, die zurückgekommen sind.
Ja, 20 Jahre lang.
20 Jahre lang. Und du musst dir halt vorstellen, du wirst eingezogen mit, keine Ahnung, 17, 18.
Mehr oder weniger freiwillig.
Es gab diese
perversen Lotterien und solche Geschichten. Das war richtig pervers.
Also du wirst zum Kriegsdienst verdonnert, du musst nach Vietnam, du überlebst es, du kommst zurück. Du hast nichts gelernt. Du hast keine Ausbildung gemacht, du hast kein Studium gemacht. Du bist vielleicht, keine Ahnung, vielleicht im extremsten Fall Mitte 20 und hast aber keine berufliche Ausbildung. Du kannst im Prinzip nur Krieg führen.
Und wenn du mit Mitte 20 zurückkommst, bist du auch nicht mehr ganz komplett so physisch.
Ja. Du bist physisch und psychisch stark vielleicht angeschlagen.
Den Leuten wird dann so eine Scheiße, den armen Soldaten wird dann so eine Scheiße eingetrichtert, wie hier, ihr kämpft fürs Vaterland.
Ja.
Ja, das ist für ein Bullshit einfach nur so.
Du bist stigmatisiert. Du hast für dein Land gekämpft, aber für die Leute bist du halt nur ein asozialer, stinkender Rumtreiber. Ja. Und tatsächlich haben viele dieser Kriegsheimkehrer sich dann in Rockergangs zusammengeschlossen. Die sind kriminell geworden. Mhm. In keiner Phase der amerikanischen Geschichte gab es so viele kriminelle Banden wie zu dieser Zeit.
Ja. Das war ja auch hier, wie ist er denn? Wer hat nochmal Lieutenant Dan gespielt?
Keine Ahnung, wie der Schauspieler
ist. Ah, scheiße, wie hieß er denn nochmal?
Keine Ahnung. Spielt auch keine Rolle jetzt.
Ist egal. Jedenfalls hat der, der
bei,
ist
bei Forrest Gump.
Genau, der ist seit dieser Rolle von Lieutenant Dan, Gary Sinise. Gary Sinise ist seitdem ganz, ganz großer Supporter und anerkannter, wie kann man so schön sagen, anerkannte Person quasi, des Veteranenverbundes in Amerika, weil die Veteranen aus Vietnam ihn mehrfach dafür ausgezeichnet haben für seine Darstellung in Forrest Gump. Weil die Figur von Lieutenant Dan halt einfach so, weil der verliert ja beide Beine, genau das wieder gespiegelt, was passiert ist im Prinzip. Wiedergekommen, alkoholsüchtig geworden und sich im Film dann ja selber aus der Scheiße gezogen, dann im Prinzip so, dass am Ende ja dann sogar noch heiratet und seine Beine dann da hat und dann das Geld von der Babagam Shrimp Corporation dann in Apple-Aktien anlegt und so eine Scheiße. Also so, die auch gesagt haben, so wie er das auch dargestellt hat, dass er sich halt auch dagegen wehrt, zum Beispiel Hilfe auch anzunehmen und solche Sachen, ne? Dafür ist er mehrfach ausgezeichnet worden und verdient irgendwie bei vielen Vietnam-Heimkehrern den höchsten Respekt, weil die wirklich sagen, so, ey, so realistisch habe ich es noch nie dargestellt gesehen.
Ich möchte jetzt mal mit einem Zitat aus einem anderen Film zurück zu Rambo kommen. Bei Watchmen, einer der, glaube ich, lieb zitiertesten Zitate in diesem Podcast, da sagt der Comedian, in Watchmen ist es ja so, dass Nixon wiedergewählt wird, bla bla bla, und die den Vietnamkrieg gewonnen haben.
Aufgrund von Dr. Manhattan.
Aufgrund von Dr. Manhattan.
Weil er alles eingeäschert hat.
Genau.
Und, ja, weil sie ihn für eine Gottheit gehalten haben und sich ergeben haben einfach.
Und der Comedian sagt irgendwann im Laufe dieses Films, wenn wir den Vietnamkrieg verloren hätten, wären wir durchgedreht. Als Land meine ich. Und das ist so geil, wenn du dir anguckst, was wirklich passiert ist. Und dann eben zurück zu John Rambo, der ja dann eben als Ein-Mann-Armee-Figur, wie du es vorhin schon mal so schön sagtest, stellvertretend für eine alternative Zeitgeschichte steht. Der es schafft. Also derjenige, der den Krieg gewinnt. Was für ein kaputter Typ. Ja, ein Typ, der durchdreht. Finde ich geil.
Ja. Ja, diese Leute, da geben die Songs plötzlich so viel Sinn. What is it good for? Absolutely nothing.
Ja, oder zum Beispiel Born in the USA von Bruce Springsteen.
War eigentlich ein Anti-Amerika-Lied. Born in
the USA. Der klingt halt musikalisch sehr fröhlich und sehr motivierend.
Und sehr amerikanisch. Und
die Republikaner, war das nicht sogar Präsident Pump selbst, der den als Wahlkampfsong benutzt hat, was mega pervers ist, denn der Text von Born in the USA handelt halt von so einem Kriegsheimkehrer, der vom Krieg nach Hause kommt und da ficken ihn alle nur in den Arsch.
Ja,
aber
ja,
er war
ganz, born ganz in the USA. I was born in the USA. Ja, es ist eigentlich ein total Anti-Amerika-Song. Mhm. Born in the USA auf jeden Fall.
Da, übrigens, ganz krasses Gegenbild zum psychisch kaputten Vietnam-Veteranen ist das A-Team. Das sind auch Vietnam-Veteranen, aber bei denen ist alles cool. Ja. Die sind glücklich, die sind motiviert.
Ja, die sind einfach Psychopathen.
Die schieben ja eine Guerillataktik innerhalb des eigenen Landes, ne, und begehen da Selbstjustiz.
Ja, wie John Rambo ja eben auch im ersten Teil. Er nutzt die Fähigkeiten, die er gelernt hat, für sein Land zu kämpfen, jetzt gegen sein Land.
Wow.
Und dieselbe Nummer, die er in Vietnam erlebt hat, alle, das Volk hasst ihn, hat er jetzt im eigenen Land.
Wow.
Ja, das ist ja das, was den Film so ausmacht.
Ja. Aber das halt mal so für jeden, der Rambo, das muss ich gleich nicht sagen, verschluckt, der Rambo First Blood nicht gesehen hat. Das als Hintergrundinformation, also ein mental misshandeltes Muttersöhnchen, das nach Hause kommt, vom Krieg gebeutelt und irgendwie einfach nur versucht, wieder geliebt zu werden in der Gesellschaft, vollkommene Ablehnung erfährt und dann einfach nur noch gejagt wird. Unter dem Gesichtspunkt, guckt euch den wirklich mal an.
Hast du gerade Muttersöhnchen gesagt?
Na klar.
Weißt du doch nicht.
Weiß ich wohl.
Ja, der ist Italiener.
Oh, du Rassist. Und ich werde mal als Rassist beschimpft.
Ey, komm schon, ich darf das auch mal.
Ja, bibidi-babidi-bobidi.
Oh Mann, ja, aber das Ding ist, dass das Schöne an dem Film Rambo First Blood ist, das passiert da nicht so auf so einer Metaebene, das wird auch so gesagt.
Ja, ja, relativ direkt, wie schon gesagt.
Bring ich
noch
ein Bier mit?
Super direkt, also um das zum dritten Mal zu zitieren jetzt, in Vietnam war John Rambo verantwortlich für Millionen Euro Dollar teures Kriegsgerät und in den USA kriegt er nicht mal einen Job als Parkwächter.
Ja. Super traurig eigentlich, ne?
Mega.
Auf ganz vielen Ebenen.
Das ist ein Problem, mit dem halt auch wir Deutschen zu tun haben, mit den Kriegsheimkehrern, die für die Bundeswehr in Afghanistan zum Beispiel waren. Also bei uns ist das natürlich rein nominell, also von der Menge der Menschen her, lange nicht so krass wie in den USA nach dem Vietnamkrieg, aber auch bei uns gibt es solche Menschen.
Du wirst ja heute als Bunny echt schräg angeguckt.
Ja.
In vielen Situationen.
Also Bunny. Also die eine posttraumatische Belastungsstörung haben. Ja. Und viele dieser Heimkehrer entwickeln eine sogenannte Hypervigilanz. Dieses tolle Wort hatten wir bei Wolverine schon. Vigilanz, ja. Also Wachsamkeit. Die Leute, die aus dem Krieg zurückkommen, also nicht alle, aber bei manchen ist das so, dass die hyperwachsam sind. Ja. Sprich, die laufen über die Straße, neben dir lässt jemand einen Müllsack fallen und von diesem Knall dieses Müllsacks du denkst plötzlich, du bist wieder im Krieg und eine Bombe ist neben dir explodiert. Ja. Da gibt es Geschichten von Kriegsheimkehrern, die sich den ganzen Tag zu Hause im Schrank versteckt haben, weil sie dachten, sie sind wieder im Krieg.
Ja. Das kennen auch viele von uns, von unseren Großeltern noch an Silvester.
Ja.
Viele von unseren Großeltern haben das noch, gerade die als Kinder irgendwo aus dem Zweiten Weltkrieg geflüchtet sind, dass sie Silvester überhaupt nicht ertragen. Das kennt ihr bestimmt auch.
Ja. Ich kenne das nur von Freunden aus Amerika tatsächlich, wo nicht der Vater, ich glaube, das war mittlerweile der Opa von einem Freund von mir aus Amerika, der Opa, ich glaube, der, mittlerweile Opa, der war in
Vietnam. Früher mal der Vater, jetzt der Opa.
Der war in Vietnam und der kann zum Beispiel, der hasst den 4. Juli, wie die Pest. Er gesagt hat, so, das ist halt einfach so, wenn das Feuerwerk dann auch losgeht, er hat gesagt, so, er kann das bis heute nicht haben, weil er dieses Geknall halt einfach hört und so, er kann dagegen auch nichts machen. Er hat auch gesagt, so, du weißt doch, dass es Feuerwerk ist, ne? Und er so, ja, ich sehe es ja auch, aber ich kann nichts dagegen machen. Ja, so, sein Körper kriegt instant einfach Angst.
Natürlich.
Ne? Und er hat dann auch gesagt, es ist immer so schlimm, dass die Leute dann einfach mit dem Finger auf dich zeigen und dann sagen so, was ist los mit dir? So, warum hast du Schiss? Was ist los mit dir? Anstatt zu fragen, was mit dir passiert.
Ja. Also nicht, was ist, sondern was war.
Ja, genau. So, was stimmte nicht mit dir, sondern
was ist
dir eigentlich passiert, dass du Angst davor hast.
Ja. Wollen wir einen Deckel drauf machen?
War, what is it good for?
Absolutely nothing.
Kackenden story is.
Ja, mach mal langsam Deckel drauf. Also, es war
das Thema wird nun noch deprimierender.
Ja. Also, es war eine ungewöhnlich bildende Folge.
Ich wollte gerade sagen, ich habe eben gerade beim Pinkeln auch daran gedacht, wir haben heute sehr den Bildungsauftrag erfüllt.
Ja, also wir haben uns echt viel mit Geschichte heute beschäftigt. Wie immer haben wir auch in dieser Folge Fehler versteckt. Alle Hörer, die sie finden, dürfen sie gerne behalten oder uns eine kleine Info schicken.
Jo.
Und damit
schließen wir John Rambo ab.
Ja, nicht ganz, weil der 5. Teil kommt bald.
Nicht dein Ernst.
Ja, also es sind zwei Dinge geplant. A, ein 5. Teil und B, eine Serie.
Ja, eine Neuauflage, die Sylvester Stallone noch abgesegnet hat mit irgendeinem so muskelbepackten Inder. Sieht mega cheesy aus.
Ja, also in der Serie soll es um seinen Sohn gehen. Um John Rambos Sohn. Wo auch immer deren Sohn auf einmal her hat.
Ja.
Und in dem Film, keine Ahnung, da weiß ich nichts drüber. Ich weiß nur John Rambo 5. Den wird es wohl geben.
Ja, ich weiß nur, dass Stallone doch selber gesagt hat. Stallone hat jetzt mittlerweile auch gesagt, der Mann ist jetzt über 70. Der hat jetzt auch gesagt, so, er kann Rambo nicht mehr machen. Und er hat immer gesagt, so, er hätte es tatsächlich eigentlich ganz gerne, dass in dem letzten Rambo-Film mit ihm eigentlich, jetzt ist leider der letzte Film John Rambo, er hat immer gesagt, im letzten Rambo-Film hätte er es ganz gerne, dass Rambo eigentlich gegen ISIS kämpft.
Ja. Boah, Leute. Ja, es ist sehr pathetisch alles.
Ja. Yeah. Nee, einfach nein.
Nee, kann doch nicht sein, dass irgendwie ein Soldat irgendwie so alle Kriege mitgemacht hat. Kannst doch nicht ernsthaft verlangen, dass Sylvester so. Wer beschäftigt denn noch einen Soldat mit 70 im Feld?
Ja, das ist total. Oder auch welcher Colonel, der dann wahrscheinlich 90 ist, auf die Idee,
ich kenne mal noch einen, der war in den 70ern der Schick.
Das ist dann so total, total desaströs Alzheimer-Colonel, der eigentlich gar nicht mal beim Militär ist, sondern nur seine Jacke trägt und einfach irgendwelche Funksprüche rausgibt. Und John Rambo mit 70 fängt die immer noch ab.
Hot Shotman hat gesagt, ich muss nach Syrien. Also, wir haben ja die popkulturelle Bedeutung Rambos heute jetzt ausführlich besprochen und das ist ein interessantes Kapitel der Mediengeschichte. Aber ein
wichtiger Film.
Ich wollte gerade sagen, er ist wichtig, definitiv.
Ja. Es sind wichtig, es sind vielleicht nicht die besten Filme, wie gesagt, erst ist cool, es sind nicht die besten Filme, aber es sind wichtige Filme für die Medienkultur und die Popkultur, aber zu neuen Rambo-Filmen sage ich einfach nein.
Ja, wirklich.
Nee, das hat auch braucht. Diese Serie,
ich sehe den wirklich sehr, sehr, sehr,
brauchst
sehr
brauchst du auch nicht mehr. Negativ gegenüber.
Sag nein.
Brauchst du auch nicht mehr. Rambo brauchst du nicht mehr.
Keine Macht im Rambo.
Ja. Also jedenfalls, du brauchst keinen neuen Rambo. Das ist einfach so. Das ist ein Franchise, das macht doch nur Sinn in der Zeit.
Nein, weißt du was? Das Franchise, also diese Ein-Mann-Armee-Franchise-Nummer, die kann man vergleichen mit etwas, was heute passiert. Wir leben wieder, die westliche Welt wird im Moment ähnlich wie, sage ich jetzt, nicht genauso, wie zu Zeiten des Vietnamkriegs, Schrägstrich des Kalten Krieges, unruhig.
Ach, weil wir alle kurz vorm Dritten Weltkrieg stehen, meinst du?
Ja, genau. Ne? Also sowohl innerpolitische, also innerhalb der westlichen Welt, international gesehen, aber innerpolitische Differenzen haben. Russland, Krim, etc., etc. Hier dieser Präsident, dessen Namen nicht genannt werden darf, über den ich just in diesem Augenblick
schon wieder was super Dummes
gelesen habe. Den kennt man ja aus dem Song My Hump, My Hump, My Hump. Genau. Plus eben der IS. Und was ist der Hit im Kino gerade? Superheldenfilme.
Ja.
Genau die gleiche Nummer wie in den
anderen. Oh ja, ja, ja.
Das ist, also, das ist kein Scheiß, wenn ich euch erzähle, dass das periodisch passiert.
Aber diesmal halt bereinigt von ethisch-moralischen Bedenken, weil so böse Superschurken kann man immer bekämpfen.
Genau, und lange Haare haben jetzt auch tatsächlich auch endlich nur noch die Frauen.
Und Thor. Ah ne, jetzt ja nicht mehr.
Jetzt ja nicht mehr, ja, man kann sagen.
Boah, Alter.
Mega verschwitzt.
Sowas passiert, wenn Fred eine Woche lang die Ukulele irgendwo in der Ecke liegen lässt.
Das kommt von den hohen Temperaturen. So Temperaturschwankungen. Es ist gerade relativ warm in Hamburg. Die führen echt dazu, dass sich das Holz in der Ukulele dann ausdehnt.
Ja,
sind das Metallseiten?
Nee. Vier Seiten.
Und dass die dann Metallseiten sind?
Nee, das sind so Nylonseiten. Das
ist auch so eine geile Aussage. Sind es Metallseiten? Nee, vier. Krass.
Ich hab verstanden, wie viele. iTunes-Rezensionen.
Pfff.
Obwohl wir mittlerweile ja echt sau viele Hörer haben, kommen in letzter Zeit wenig iTunes-Rezensionen. Liebe Leute, so kann das nicht weitergehen.
Morty.
Wir lesen alle iTunes-Rezensionen vor. Das bedeutet, ihr könnt euch da super produzieren, indem ihr uns beim tollen Apple-Programm iTunes einfach eine Rezension gebt. Und wir haben eine neue von Oliver123.
Yay.
Sehr gut. Sehr toller Podcast. 3 Ausrufezeichen. Wäre aber toll, wenn ihr auch über Themen reden könntet, über die auch jüngere Zuhörer Bescheid wissen. Aber trotzdem macht es mir viel Spaß, euch zuzuhören.
Was heißt denn jüngere Zuschauer?
Er hat hier geschrieben, in Klammer, Jahrgang 2002.
Millennials.
Hey. Sollen wir über Bob den Baumeister reden?
Nein, komm, jetzt sei nicht abwertend. Arschloch. Du bist echt so ein Wichser, ne? Wie kannst du ständig unsere Hörer beleidigen? Oliver,
hier. Die wollen das.
Oliver, gib uns mal bitte Beispiele.
Ja.
Weil, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, 2002 war für uns die Zeit des New Metals, nicht der Geburt.
Ich wollte gerade sagen.
Das ist für uns relativ schwierig nachzuvollziehen, was da genau popkulturell schon da war, noch nicht da war.
Ja. 2002 haben deine Eltern wahrscheinlich zu Leuten wie uns gesagt, möchtest du das Baby mal halten? Und wir haben gesagt, nein, und haben es versehentlich fallen gelassen.
Warte mal, wie alt war ich 2002?
Da warst du 14
wohl. 14
hätte mir niemand ein Baby in die Hand gegeben, da habe ich angefangen, Alkohol zu trinken.
Ja, natürlich.
Natürlich nicht offiziell.
Ja, eben drum, deswegen sage ich ja.
Nee, also deswegen, Olli, prinzipiell sehr gerne. Wir brauchen nur Hinweise darauf, was genau das sein kann. Wie du vielleicht merkst, sind wir wirklich alt.
Na,
ja.
Jetzt hör doch mal auf.
Ja, du vielleicht nicht.
Na, du aber doch auch nicht. Wir
sind brutal um die 30.
Brutal um die 30.
Ich bin ja jünger als du, du Affengesicht.
Ich bin 31.
Ja, ich bin, ich werde jetzt 29 im November.
Und also, ich bin also brutal, 27.
Brutal um die 30. Also sprich, Fred ist mehr als doppelt so alt wie du.
Deswegen
sag uns bitte, was genau meinst du damit?
Genau.
Schreib uns mal, gerne.
Moment, 2002.
Du bist 15?
Ja.
Dieser Podcast ist als explicit gerankt. Was stimmt
nicht? Du darfst ihn gar nicht hören.
Ich wollte gerade sagen, das haben wir gar nicht vorgelesen.
Du darfst was übrigens du gesagt auch niemals Rambo gucken oder
Watchmen Starship Troopers
oder Starship oder Troopers. Dex.
Hör auf, unseren Podcast zu hören, das kommt dir nicht gut.
Oliver 123, gib uns gerne ein paar Themenvorschläge aus der Sicht eines Millennials über unser Kontaktformular auf der Website.
Sehr gerne.
Und damit kommen wir jetzt zum Hörerfeedback.
Wir brauchen da was Neues.
Oh, der war cool.
Nee.
Einmal war und dann nochmal
was anderes. Wir müssen es abwenden. Wir können es mal.
Müssen wir nehmen.
Wollen wir kurz sagen, wollen wir ganz hohes Gitarrensolo machen? Pass auf, 3. Also dieses.
Ja.
Okay. 3, 2, 1.
Das machen wir jetzt beim Hörer.
Okay.
Thomas hat uns angetwittert und er schrieb, er hat uns wohl, also so, das schließe ich aus dem Kontext dieses Tweets, er hat uns neu kennengelernt und er hat ein Problem, das viele unserer Hörer haben, die uns neu kennenlernen. Er schreibt: Ich habe von euch noch 44 Episoden zu hören, habe aber zu wenig Zeit, das zu machen. Was soll ich tun? Hashtag Ratgeber.
Ich könnte mal eine Zusammenfassungsfolge machen im
Schnelldurchlauf. Pass auf, am Montag ist Feiertag. Setz dich einfach hin und lass krachen.
Ich habe ihm bei Twitter dann auch geantwortet. Wir haben ihm zurückgetweetet und was vielen unserer Hörer geholfen hat, war einfach den Job zu kündigen und arbeitslos zu werden.
Nein,
also das hilft.
Das wär aber mal eine geile Folgenidee. Wir machen mal so eine 2-Stunden-Folge, in dem wir sämtliche Themen, die wir hatten, zusammenfassen.
Genau.
Es geht wahrscheinlich so. Hallo, willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten. Alle eure Helden haben posttraumatische Belastungsstörungen. Bis nächste Woche.
Das ist doch so bei Folge 50 dann so. Ja, wenn wir mal kurz einen Rückblick machen auf das, was wir bisher ein Jahr lang gemacht haben. Also gehen wir es nochmal Schritt für Schritt durch. Erste Folge Far Cry Primal. Passt, spielt's. Zweite Folge Watchmen. Geil, guckt's euch an. Dritte Folge.
Ja, dann haben wir eine mysteriöse E-Mail bekommen, auch über unser Kontaktformular auf der Website. Und zwar von der, dessen Name nicht genannt werden darf an Sonnenfeiertagen.
What?
Mehr weiß ich über diesen User nicht.
Feiertagen.
Ja, das wird wohl der mit dem Shishi auf dem Kopf sein.
Er ist es.
Er ist es. Er ist Kaki. Der hat nicht über Twitter uns geschrieben. Kofifi.
Er schreibt: Hallo, meine Lieblingshäufchen. Das hat wahrscheinlich sein Übersetzer im Weißen Haus ihm gemacht.
Ach so, er ist es.
Ich wollte euch schon immer mal sagen, ihr seid einfach scheiße. Wisst ihr, wie anstrengend es ist, euch weiter zu empfehlen? Hier ein kleiner Blick in mein Leben. Dann hat er mir so einen Dialog geschrieben. Achtung. Hey, du hörst doch auch gerne Podcasts, oder? Klar. Dann hör dir mal die Kack- und Sachgeschichten an. Sind voll gut. Okay, ist das Fäkalhumor? Den Blick dazu kann man sich sicherlich denken. Mein Freundeskreis denkt nur, ich höre mir irgendwas über Pipi und Kacke an und was vom Schlafen gehen.
Ja, an der Stelle muss man sagen, wir stoßen sehr häufig auf sehr viel Kritik für unseren Namen, aber wir stehen damit stolz zu.
Ja,
das haben wir schon ein paar Mal gehört. Ist der Name eigentlich, naja, ist der nicht ein bisschen irreführend?
Ja.
Nein, weil wir rülpsen, während wir Nietzsche zitieren.
Ja, ey, der Name ist super treffend.
Ja.
Der, dessen Name nicht genannt werden darf, fragt, ob wir mal was zu Doctor Who machen.
Bin ich überhaupt nicht drin.
Ich leider auch nicht. Ich muss sagen, ich bin überhaupt kein Doctor Who-Nerd, leider.
Ich hab's eine Weile probiert. Ich komme nicht rein. Ich komme nicht in die Welt von Doctor Who rein. Es tut mir leid.
Also, ich müsste sagen.
Nee. Ich müsste es mal probieren. Ich wollte jetzt demnächst hier Sherlock mit Benedict Cumberbatch.
Das hast du nicht gesehen?
Wollte ich ganz gerne. Nee, will ich jetzt endlich mal anfangen.
Ich glaube, ich werde dich gleich bewusstlos swaffeln, deswegen.
Ja, kannst du gerne machen. Aber ich wollte es gerne mal anfangen. Aber da tue ich mich zum Beispiel auch mit schwer, weil fällt bisher noch für mich irgendwie unter die gleiche Kategorie. Ich weiß, sehr viel Hate jetzt wahrscheinlich. Aber Doctor Who komme ich bisher auch nicht so.
Doctor Who komme ich auch nicht ran. Aber Sherlock, guck dir das an. Das ist fantastisch.
Ich habe mir verschiedenste Folgen von den verschiedensten Doctors angeguckt. Ich komme nicht rein. Es geht noch weiter, der, dessen Name nicht genannt werden darf, hat nämlich auch Kritik an uns. Und zwar, manchmal seid ihr einfach so politisch inkorrekt, dass meine soziale Milz die Krätze bekommt. Besonders schlimm fand ich, dass Männer Frauen sind, was auch immer, Spezial, also unsere Bonusfolge. Da seid ihr ja ordentlich in die Kiste der Stereotype gefallen.
Ja, es war aber auch Absicht.
Ja, das war schon, ja.
Das war Sinn der Sache, ne?
Das war einfach Sinn der Sache. Und wo sind wir denn bitte politisch? Fred wedelt ja schon immer mit einem großen, wir haben hier so einen großen Holzpenis, der wedelt ja mit dem immer schon, wenn wir halt auch Gefahr laufen, wenn jetzt ein Thema ausgesucht wird und es prinzipiell zu politisch sein könnte. Also da achten wir sehr darauf, dass wir eben nicht politisch
Moment,
sind.
Moment, mit dem Pimmel wedel ich nur, wenn einer von euch zu stark die anderen unterbricht. Das hat nichts mit politischer Correctness zu tun.
Also das Ding ist, man muss diese ganze Nummer, die wir ja sagen, erzählen, halt grundsätzlich als Satire erstmal betrachten.
Weil das ist ja
Sinn der ganzen Angelegenheit hier.
Im Zweifel immer Satire.
Also diese Männer- und Frauenshow, das war halt wirklich Sinn der Sache. Ne? Das ist ja die Mario Barth-Folge, die wir mal gemacht haben. Das
war ja auch eine Bonusfolge.
Und die ja auch also wir haben ja wirklich unsere Freundin hier hingesetzt und wirklich uns hier hingesetzt. Ja, das ist schon wahr, was da gesagt
wird. Ja, vor allem, das ist halt auch so, ja. Seht's doch mal so, es ist Community Service und wir sind ja auch von Stereotypen nicht gefeit.
Wir bedienen sämtliche Stereotypen. Und
hey, also diese Valentins-Bonus-Folge, wir sind da auch nicht so gut rausgekommen. Die ganze Welt konnte zuhören, wie sich meine Freundin über meine mangelnde sexuelle Leistungsfähigkeit beschwert hat. Oh,
das war so witzig.
Ja, Mann. Vor allem, ich will es nicht sagen, Fred hat noch ganz andere Sachen rausgeschnitten aus der Folge.
Das war die erste Folge, die wir richtig geschnitten
haben. Ja, Mann, die hatte Fred richtig heftig geschnitten.
Er schreibt PPS, Fred, ich empfehle dir elektronische Halsbänder. Über Konditionierung kriegst du sicherlich Tobi und Richard nicht in den Griff.
Dann werden die Folgen nicht so spannend.
Bam! Und eine letzte Zuschrift habe ich noch, und zwar von unserem Schweizer Militär-Guzzi.
Oh, cool.
Ich habe unseren bekannten Delio, der ja mit uns Improvisationstheater spielt, bei das Pokémon? Elbe vom Ei, und der bei uns in der Pokémon-Folge zu Gast war. Der ist ja Schweizer, habe ich gefragt. Schweizer Militär-Guzzi heißt so viel wie Schweizer Militärkeks. Also das ist so die Schweizer Panzerschokolade. Er schreibt erstmal in Klammern, wichtig, Schweizerdeutsch wird gesprochen, wie es geschrieben wird, und das Ch wird fein ausgesprochen. Also nicht Ch, sondern Ch.
Okay.
Wenn es tönt wie Räuspern oder wie ein K, ist es zu stark. Versuch's mal. Okay, ich probier's jetzt.
Achso, der hat ja einen Text auch noch dazu geschrieben.
Sali Zemme. Hüt mal auf Schweizerdeutsch. Ich hoffe, dir hän eure Pause schöne Gnisse. Jetzt rutsche ich ins Bayerische. Ha schon ganz gespannt auf eure nächste Folge gewartet. Ich fahre jetzt leider nur noch mit dem Auto in die Schule. Darum kann ich eure Podcast mit den anderen Leuten im Zug empfehlen. Ich rutsche jetzt ins Bayerische.
Ja, voll.
Mir esse übrigens meistens kein Chess im Zug, Richard.
Chess. Kein Chess im Zug,
Richard? Könntet dir eine Hassfolge über Notruf Hafenkante?
Oh ja.
Oder allgemein deutsche Serie machen?
Da müssen wir vorsichtig sein. Tobi arbeitet für die zufällig.
Herzlich verschissene Grüße aus der Schweiz. Herzlich verschissene Grüße aus der Schweiz, euer Schweizer Militär-Guzzi.
Also, das ist nicht ganz richtig, was du gesagt hast, aber über Notruf Hafenkante zum Beispiel, also...
Moment,
ich kann da mal ein Praktikum machen und so, das kann ich nicht machen. Ich kenne die Leute alle, das geht.
Ganz kurz,
und ich mach
Notruf Hafenkante ist eine ultra verschissene deutsche Serie.
Kackserie,
ja. Es ist eine ultra beschissene deutsche Serie des ZDFs, glaube ich.
ZDF.
Und Tobi hat am Set eine ganze Weile gearbeitet.
Ja, ich habe da damals ein Praktikum gemacht. Ich arbeite auch immer noch hier und da mal. Ich habe immer irgendwie was mit Hafenkante zu tun. Das Produkt ist scheiße, aber ich würde ungern drüber lästern, weil ich die Leute alle kenne und alle sehr mag. Das ist so, dass, also wenn man über amerikanische Filme lästert, ist das leicht, weil ich kenne Cameron nicht. Aber ich sag jetzt keine Namen.
Was heißt denn dieses hier, mir, was war das jetzt? Rühren wir nochmal hoch. Mir esse übrigens meistens Kai Schass im Zug, Richard.
Das ist genau der uns im Zug immer irgendwelchen Leuten empfiehlt. Und da hast du, Richard, irgendwas gesagt von wegen mit Käse im Zug oder so. Keine Ahnung. Weiß nicht mehr.
Du hast wieder irgendwas Dummes, Beleidigendes gegenüber unseren Hörern gesagt.
Ja, was rechnet der mit dir ab?
Er schreibt doch halt trotzdem mit uns.
Ja. Der schreibt aber nicht mit dir. Zu dir sagt er nur, ich mach das nicht. Und zu uns sagt er, will cool.
Ach, weißt du, wie der Joker so schön gesagt hat, wenn jemand dich...
Diese Idee, ich unterbreche dich jetzt einfach, weil ich dir nicht zuhören will. Okay. Diese Idee darüber, über die deutsche Fernsehlandschaft zu haten, müssen wir uns mal ein Konzept so ausdenken. Würde ich gerne mal machen.
Aber es ist halt einfach zu leicht, gegen die deutsche Serienlandschaft zu haten, weil das alles so scheiße ist. Ja, aber
es gibt auch gute. 50 Blocks heißt es, glaube ich. Ne?
GZSZ ist auf jeden Fall ein Meilenstein der Seriengeschichte. Oder alles, was zählt, was vorher abgekürzt eigentlich mal anal heißen sollte.
Witzigerweise.
Okay, machen wir mal weiter.
Gute deutsche Serien, wie zum Beispiel, ich glaube, 15 Blocks heißt, ich habe es noch nicht gesehen, diese Serie, die im Berliner Dingsmilieu spielt, also Kriminellmilieu und so, die ist fantastisch. Ich habe einen Trailer gesehen und ich habe einen Teil der ersten Folge gesehen.
Hier Berlin Kommando 1 oder wie das heißt?
Nein, das heißt 15 Blocks oder so.
Das interessiert keinen. Worauf
ich hinaus will, ist, interessanterweise läuft das nicht im deutschen Free TV. Ist eine deutsche Serie, läuft auf Sky.
Okay, kenne ich nicht.
Aber prinzipiell sind
viele Serien,
super geil.
Viele Serien, die in Berlin spielen, wenn du das als Berliner siehst, das ist einfach nur so, da kommt dir das kalt. Der
Nein, das sind die, nasse die
also,
aber lass uns da gleich drüber reden.
Ich will nicht sagen, dass wir es besser machen könnten, aber das muss man als Kritiker auch nicht. Also, Als Kritiker muss man nicht es selbst besser machen können. Es reicht einfach nur, Kritiker zu sein.
Ja, als filmstudierter Kritiker setze ich mich jetzt hier hin, als jemand, der Regie studiert hat, und sage, ich kann das besser
machen. Oh, Tobi, du gibst mit komischen
Gib mir nur ein richtiges Team.
Und also, du gibst mit seltsamen Sachen an. Was hat Tarantino so schön gesagt, als er gefragt wurde, auf welche Filmschule bist du gegangen? Auf gar keine, ich bin in Filme gegangen.
Ja. Was ich damit nur sagen will, ist, wir werden keine Folge über deutsche Serien machen. Ja. Das werden wir nicht machen.
Das wird eine reine Hassfolge. Ich glaube, das machen wir,
wenn
wir sturzbesoffen sind.
Oder nee, das so. Ist nur es nicht Gag. Wert. Das ist es nicht wert.
So eine Schrott- und die Welt-Serie.
Notruf, also sorry, Schweizer Militärguzzi, so gerne ich ihn nicht reinbeißen würde, aber Notruf Hafenkante ist keine Kack- und Sachgeschichte.
Pass auf, das können wir in 50 Sekunden abhandeln. Nein, scheiße, Arschlecken.
Tobi, bring mir ein Bier mit. Es wird langsam jetzt ernst. Unser Hörerfeedback ist vorbei. Und wir möchten jetzt tatsächlich auf ein ganz besonderes Highlight der Kack- und Sachgeschichten hinweisen. Wir haben ja unseren Premium-Feed. Ja, jetzt mache ich wieder kurz ein bisschen Eigenwerbung, muss auch sein. Alle, die uns bei Patreon unterstützen, eine Crowdfunding-Plattform. Genau, da könnt ihr uns monatlich mit echtem Geld unterstützen, wenn ihr das möchtet. Alle, die uns da mindestens $5 monatlich geben, bekommen Zugriff auf unseren Premium-Feed.
Ey, übrigens mal ganz, ganz nebenbei, wir verfolgen das ja sehr aktiv. Mal riesen Dankeschön an alle, die bisher uns plätschen. Mal ohne Scheiß, ey, ihr habt es in letzter Zeit echt. Ihr habt wirklich dafür gesorgt, dass uns teilweise die Kinnlade runtergefallen ist. Richtig geil. Danke dafür.
Wir investieren euer Geld auch gut. Wir kaufen gerade neue Technik. Wir werden bald mit neuem Audio-Setup online gehen bis spätestens 2 Monaten. Und ihr werdet Vorteile davon haben, tatsächlich die Hörer selbst. Und zusätzlich können alle ab $5 unseren Premium-Feed hören. Und da haben wir ja unser Format Skepsis, wo wir uns mit Verschwörungstheorien beschäftigen, auf total beschissene Art und Weise. Und wir haben eine Folge aufgenommen über die Reptiloiden. Als ganz kurze Erklärung, diese Idee der Reptiloiden-Verschwörung geht davon aus, dass die Führungsriege, also die obersten Führer unserer Menschheit, Merkel, Obama, Putin und so weiter und auch Wirtschaftsmagnaten, alles Reptiloiden sind. Und besonders über die Idee, dass Angela Merkel ein Reptiloid sein soll, hat sich Tobi herrlich amüsiert.
Wenn sie eine Echse wäre, hätten wir alle unheimlich viel Angst. Sie würde wiu, wiu, wiu machen und wir würden ihr alle nach wie vor folgen. Nur, dass sie sich nicht mehr in dieser sagenhaft schmerzen und energieaufreibenden und mega anstrengenden und total beschissenen Prozedur des Mimikry unterziehen müsste.
Da müsste sie sich mehr nachts aufs Kuhfeld und in die frischen Kühe reinbeißen.
Ja, genau. Die sich geheim nachts rausschleicht, um in Kühe zu beißen, obwohl du ein scheiß Steak im Rewe kriegst. Entschuldige, ich reg mich schon wieder völlig auf.
Wisst ihr, wie viele alte, geile Säcke es in der Öffentlichkeit geben würde, die kurz vor ihrem Herzinfarkt nochmal ficken würden?
Ich werde euch jetzt hier live meinen Reptiloiden-Buddy entblößen.
Na, großartig. Oh, bitte, lass
mich wieder jetzt
eingepackt.
Okay,
tu's bitte.
Seid ihr bereit?
Ja.
Oh Gott.
die Folge hat einfach alles. Ja. Und die ist wie so ein Shakespeare-Stück. Sie hat Tränen, sie hat Sex, sie hat
Verschwörungen,
die hat
Gewalt,
da ist alles drin.
Liebe.
Die ist wirklich, man muss dazu sagen, es war ein fortgeschrittener Abend und wir hatten wirklich richtig Spaß, diese Nummer aufzunehmen. Es hat wirklich richtig gebockt.
Ihr glaubt nicht, wie schlecht Tobi ein schlecht vorbereiteter sein kann. Scheiße,
ich hatte wirklich das Gefühl, schlecht vorbereitet. Das ist kein Witz. Und dann sprudelte es alles raus.
Ja, Tobi kam hier an und sagte, ey, ich habe mich nicht wirklich vorbereitet. Und dann ging es plötzlich voll los. Dann
hat er die Folge übernommen.
Und er hat die Folge übernommen, weil Tobi anscheinend mega Ahnung von den Reptiloiden hat. Die Folge geht fast 1,5 Stunden lang.
Oh, echt? Doch so lang?
Und ist, ich behaupte, es ist eine der besten Folgen, die wir je gemacht haben.
Zumindest der witzigsten.
Die ist so abgefahren. Die ist so witzig und so krank, auch aufgrund dieser kranken Reptiloiden-Verschwörungstheorie, zieht euch die Scheiße rein. Genau.
Also, man muss also sagen, vieles von dem Humor kommt nicht von uns, sondern von der Grundidee.
Ich wollte gerade sagen, wir haben so viele Witze haben wir gar nicht gemacht. Wir haben einfach nur aufgrund dieser Grundidee der Reptiloiden, haben einfach dementsprechend Szenarien halt auch erzeugt. Und das
ist so absurd, dass es echt witzig war.
Wenn das ein Video wäre, würde ich unten die ganze Zeit blinkend einblenden. Das ist das, woran die wirklich glauben.
Ja, genau, wie bei Scientology so ein bisschen.
Also um jetzt nochmal Werbung und auch Lust den Hörern zu machen, probiert den Premium-Feed bei Patreon bei uns einfach aus. Wir haben das auf unserer Webseite verlinkt, gleich auf der Startseite. Probiert's aus, wenn ihr im nächsten Monat dann das wieder kündigt, ist kein Problem. Man kann das jederzeit wieder kündigen. Zahlung per PayPal oder Kreditkarte, super easy. Und das Geld geht direkt an eure Vietnam-Veteranen von den Kack- und Sachgeschichten.
Boah, ey, sei mit sowas echt vorsichtig.
Ja. Warum? Weil viele unserer Hörer Vietnam-Veteranen sind.
Also ich habe auf jeden Fall. Ja, klar, hier der Olaf 123 hier mal aus 15 Jahren auf jeden Fall.
Olli, du Sackgesicht.
Oh, entschuldige.
Jetzt.
Also ich habe auf jeden Fall so ein postkrautmatisches Popo-Syndrom, habe ich auf jeden Fall.
Du hast ein postkrautmatisches Popo-Syndrom.
Fred hat die Pizza Urknall überlegt, das war wie für einige auch Vietnam.
Das war mein Vietnam und ich war in Vietnam. Die Guerillaführung des Dünnpfiffs.
Mein Dickdarm hat gegen mich Guerillakrieg geführt.
Das war Blitzkrieg im Darm, Leute.
Hey, dieser Spruch ist so herrlich. Das war mein Vietnam. Und ich war in Vietnam. Das ist so geil. Gut.
Ich habe Napalm gezündet, Babys ermordet und Frauen vergewaltigt. Aber dieser Tag auf dem Klo, das war mein Vietnam.
Gut, Leute, wir machen langsam Schluss. Wir stellen uns jetzt noch auf den Balkon und gucken bedeutungsschwanger in den Sternenhimmel.
Oh, im lichtverseuchten Hamburg.
Ja. Oh, hier hinten im Barmik kann man das schon mal machen.
Und wir grüßen alle Hörer. Prost.
Ja, Prost.
Und denkt dran, in unserer großen Jubiläumsfolge, in der 50. beantworten wir eure Fragen. Schickt sie uns bei Fatzebook, bei Twitter, über unsere Webseite, egal wie albern.
Oder gemein.
Oder gemein. Oder auch interessant, wir beantworten eure Fragen.
Oder wie privat. Nee, man fragt einfach, was ihr wollt.
Ja, okay.
Ja, gut, an meiner Penislänge, ob euch das jetzt stimmt oder nicht, das könnt ihr nicht überprüfen.
30. Es sei denn, ihr seid weiblich und unter 40.
Genau. 30 Zentimeter.
Unter 35, ich bin eitel.
Wie sagt du so? Sieht aus wie ein Baguette.
Ich nehm auch 80 plus. Richard, Tobi und Fred sagen Tschüss.
Dass Happe Kerkeling Trump ist?
Dass Happe Kerkeling was?
Trump ist? Ich habe letztens so eine Verschwörungstheorie gelesen. Weil Happe Kerkeling ist ungefähr seit Beginn des aktiven Wahlkampfes, nicht mehr medial aufgetreten. Ach so. Das ist voll die geile Theorie, dass das so ein Riesending von Happe Kerkeling gerade ist.